zu tun, wie ich diese immer wand will. Geschichte werde ich schreiben und verhebe dennoch landlich. Titel und Kapitel und es wie selbstverständlich. Alles, was man wann ist,
willkommen, liebe Fans. Zurück zu einer neuen Folge vom FCB-Podcast 1893, präsentiert von Feldschlössli. Schön, sind ihr auch diesmal wieder mit dabei. Ich freue mich sehr, heute eine der grössten FCB-Legenden bei uns zu begrüßen. Nur wenige haben sich so für den FCB verrissen wie er. Zuerst schauen wir aber rasch auf unsere Runde. Neben mir, eurem Host Maxi Wagner, begrüße ich sehr gerne meinen Co-Host Simon Walter.
Salut zusammen.
Und auch als Sidekick dürfen wir heute wieder begrüßen. Ein schon bekanntes Gesicht. Schön, hast du den Weg wieder da gefunden. Herzlich willkommen, Benny Pfister.
Hallo zusammen.
Und natürlich unsere Gast. 416 Pflichtspiel für den FCB, 10 Titel mit Rot-Blau, ehemaliger Captain. Unser Mr. Finalissimo. Schön, bist du heute da, Valentin Stocker.
Hey, ja, danke vielmals.
Du bist eigentlich seit der ersten Episode von diesem Podcast voll in den Startlöchern, um hier mal auftauchen, oder?
Ja, voll. Sie haben mich ja immer wieder darauf gefragt und darauf angesprochen. Ich habe immer gesagt, nein, komm, lassen wir es. Ich will eigentlich nicht zu viel sagen.
Und was ist jetzt? Was hat dich bewogen, dazu doch ja, zu sagen?
Ja, nach dem Double letztes Jahr habe ich gedacht, jetzt kann ich einmal wieder etwas
sagen. Man hört dich ja sonst nicht so oft in der Öffentlichkeit, gell?
Ja, voll, ja.
Sehr gut. Wir wollen als erstes gerade mal so ein bisschen auf die aktuelle Lage rund um den FCB und auch auf deine Rolle bei uns im Verein schauen. Und da starten wir doch gerade beim letzten Wochenende. Es ist noch ja, knapp 48 Stunden alt, der Match. Hast du ein kleines Fazit für uns? Wie schaust du auf den Match zurück?
Ja, ich glaube, gleich wie alle FCB-Fans auch. Aber ich glaube, dass die Tendenz eher negativ ist so in den letzten Match, wenn man vergleicht, was vorher für Spiele gespielt worden sind. Wir haben nicht alles gewonnen, aber wir haben gleich irgendwie das Gefühl gehabt, hey, da sind gute Spiele, gute Matches, die Spieler sind gut in Shape. Und jetzt war es wie so, dass wir eigentlich fast so die Pause so herbeigesehnt, die Länderspielpause, um jetzt wieder neue Kräfte zu tanken. Aber du, das gehört dazu, es sind mega viele Matches in einer kurzen Zeit. Ich weiss das selber auch noch. Du kannst einfach nicht immer auf diesem Mega-Level performen. Eben, super, dass wir in der Europa League gewinnen können. Das war mega wichtig.
Sehr, ja.
Ist auch nicht einfach. Und jetzt nach dem Wochenende muss man halt auch sagen, Lugano ist einfach eine gute Mannschaft, gute Spieler. Und ja, wenn der halt selber ja, die Aktion mit dem Penalty reingeht, dann gewinnt es wahrscheinlich. Aber trotzdem, das Spiel als Ganze kann man jetzt nicht nur bewerten, bei Sieg und Niederlage. Da würde ich sagen, ist die Tendenz eher ein bisschen schlecht. Ja.
Ein Goal haben wir ja eigentlich geschossen. Haben wir jetzt im Nachhinein ja...
Wird jetzt wieder auch heute gross aufgerollt in den Medien, habe ich gesehen.
Aber wie schaust du echt die Match mittlerweile? Sorry, das ist
schon
wie, kannst du, bist du emotional dabei oder schaust du das mit einer gewissen Distanz? Ich glaube, als Spieler hast du die Matchchance nicht wirklich geniessen können, wenn du nicht gespielt hast. Da bist du eher ja auf Nodeln gewesen.
Nein, natürlich viel lieber gespielt als zugeschaut. Weil dort ist natürlich schon mega das Thema von «Wollen helfen». Jetzt ist wie so, habe ich es akzeptiert, dass ich gar nicht mehr kann.
So die ersten ein, zwei Jahre hättest du vielleicht noch können.
Aber es gibt trotzdem auch noch Momente von Spiel, wo ich weiss, dass es mega wichtig ist, wo ich natürlich auch noch mal eine andere Anspannung habe, wenn ich schaue. Aber sonst kann ich es eigentlich sehr distanziert und probiere es natürlich auch extrem objektiv zu machen, um wirklich so Tendenzen können zu sehen und vorauszusehen und die dann auch können zu besprechen in der Kommission. Ja.
Wie nimmst du die Stimmung wahr im Moment, Benni, rund um die letzten Match?
Ja, also eigentlich sehr ähnlich. Also, dass man ein bisschen eine Negativtendenz festgestellt hat. Also, man hat das Gefühl, dass gewisse Spieler sind ein bisschen überspielt und es ist jetzt gut, wenn eine Pause kommt. Aber ich glaube jetzt auch gerade der Match gegen Lugano, wenn der Penalty reingeht, dann könnte der Match ganz anders laufen. Aber es ist schon so ein bisschen die Luft draussen gewesen, hat man das Gefühl gehabt. Ich habe mir eher ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe so irgendwie das Gefühl gehabt, es hat ein, zwei Situationen gegeben, wo ich wie fast ein bisschen interpretiert habe, dass so die Stimmung nicht 100% gut ist. Also so auch, also jetzt untereinander oder so. Also hat man da irgendwie im Nachgang irgendwie mit Spielern geredet, oder?
Also das ist auch etwas, was ich eigentlich komplett dementieren kann. Aber ich denke, wenn du Trainings siehst, dann hast du nicht das Gefühl, was du nachher jetzt im Match gesehen hast, oder? Und das ist fast ein bisschen schade, dass sie eigentlich das verpasst können, umzusetzen oder auch zu bringen, dann auf den Platz gehen aktuell. Aber die Trainings, die ich gesehen habe, eben, sie sind sehr positiv, sehr, auch mit einem gewissen Witz, trotzdem auch die Intensität hoch. Und wo du merkst, dass die Mannschaft zusammen funktioniert. Klar, wenn es nicht läuft, dann schaust du natürlich irgendwie auf alles, was irgendwie könnte negativ sein könnte. Vor allem, denke ich, auch gerade stimmungstechnisch. Aber ich sage auch immer, wenn ich im Training Flanken gemacht habe und der Ball ist nicht zum Alex Frey gekommen, ist der Alex Frey auch eher hässig auf mich, wenn es zum Strelli gekommen ist. Und früher war es andersrum gewesen. Und ich war wahrscheinlich dann auch irgendwann ähnlich gewesen. Also weißt du, es ist wie so... dass man das eigentlich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Ball ein bisschen probieren, flach zu behalten. Aber gerade so Stimmungssache.
Das grosse Thema ist ja so ein bisschen die Chancenverwertung. Du bist auch Offensivspieler gewesen. Statistisch, glaube ich, in der Liga sind es jetzt irgendwie 6 Goal, die man verpasst hätte. Wie geht man als Offensivspieler mit so einer, Flaute ist das vielleicht übertrieben, aber wie geht man mit dem um? Kann man das trainieren überhaupt? Oder helfen dir nur Goal zum Selbstbewusstsein?
Ja, nein, so helfen nur schon Goal. Ich kann mich dann immer, kommen immer so Anekdoten in. Ich weiß mal, der Fink hat mal einen Pipi, also ein Streller, hat er irgendwie gesagt, das ist irgendwie wie, das hat er, glaube ich, auch 100 Mal erzählt. Das ist einfach wie anklopfen und Staubsauger verkaufen. Es ist wirklich so, glaube ich, durchs Probieren, durchs immer wieder machen, durch auch ein gewisses Selbstvertrauen haben im Training, Trainerstaff, der dich unterstützt in dem, dass du irgendwann dort auch wieder in Tritt kommst. Ja. Das ist so. Ich meine, schlussendlich ist Fußball ja wirklich ein Kopfspiel, wo einfach extrem viel im Kopf stattfindet. Weil eigentlich können alle irgendwie shooten und alle können irgendwie rennen, alle können, haben irgendwie ein gewisses Level, wo das jetzt nicht mehr so ein riesen Unterschied ist.
Ja, es fehlt ja auch mega oft mega wenig.
Ja, also
jetzt gerade jetzt gegen Lugano. Ich meine, die 3 Schüsse, die abgegeben wurden, sind irgendwie aus gefühlt 3 Meter. Einer war drinnen, eigentlich, es ist im Moment ist halt irgendwie auch mega viel Pech dabei. Es ist nicht so, dass man gar nicht vor das Goal kommt und irgendwie muss sagen, okay, unsere Offensive ist auf gar nichts.
Gut, ich sehe es eben ein bisschen so, dass man da Anfang September auch schon so eine Phase mit dem Pech gehabt hat. Und dann rund um das Stuttgart-Spiel sind es eher Match gewesen, wo wir dann vielleicht ein bisschen vom Glück profitiert haben, wo wir dann nicht müssen sagen, es ist wie so genau abwechslungsweise, es läuft gut, es ist schlecht, es läuft schlecht, wir sind gut, oder? Es ist irgendwie so, man hat entsprechende Linien noch nicht gefunden.
Ja, da ist es immer noch eine Erfindungsphase, was meinst du?
Also für mich war es immer so als Spieler, dass sich das einfach schlussendlich ausgleicht. Aber ich habe das selber auch mega oft erlebt. Plötzlich habe ich Spiel von diesen, was sind es, 400? Ja, ich habe das Gefühl, hey, doch, ich könnte machen, was ich will. Der Ball will irgendwie nicht rein.
Ja.
Und manchmal hast du irgendwie irgendeine verkrügelte Annahme, Mitnahme und plötzlich gehen die komischen Bälle irgendwie gleich rein. Und ich glaube, was mega wichtig ist für mich, ist wie so im Nachhinein so eine gewisse Resilienz gegenüber einer Frustration zu entwickeln. Ist wie auch das, was, glaube ich, die richtig Guten auch ausmachen. Nämlich, etwas nicht zu machen und dann aber den Nächsten. Weißt du, was ich meine? Oder von einem Trainer schlecht behandelt zu werden. Oder in einem Training vielleicht irgendwie missverstanden fühlen. Oder es sind irgendwie ganz verschiedene Themen, wo du irgendwo gedrückt wirst, wo dir das Vertrauen nimmt eigentlich. Und dann aber immer wieder zu arbeiten und aufstehen und herzustehen. Oder sei es Verletzungen, sei es eben jenste Sachen. Nicht-Nomination für einen Kader, Nicht-Nomination für eine Nationalmannschaft, Bevorzugung von anderen Spielern, Trainer, die vielleicht nicht so liegen. Und dort, dass das immer wieder können, dass irgendwie das aufstehen. Also ich glaube, das haben schlussendlich, bei allen Sportarten, Fidel hat einmal gesagt, hat mehr Punkte nicht gemacht, als das er gemacht hat. Oder? Das ist, denke ich, so ein bisschen das Thema, so ein bisschen die Frustrationsresilienz zu entwickeln.
Benni, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, 13 Spiele im Vergleich zur letzten Saison, wir haben genau gleich viele Punkte. Aber das Gefühl ist irgendwie ein bisschen anders, oder?
Ja, aber ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass Thun irgendwie 9 Punkte voraus ist. Also, dass man das Gefühl hat, man hat den Anschluss ein bisschen verpasst. Und eben, wie vorher schon gesagt, dass so ein bisschen die Grundtendenz man hat eher das Gefühl, es ist schlechter, als es auch schon war, ist diese Saison. Aber wenn man dann eben die Statistik anschaut, auch gegen Lugano oder so, also wir haben eigentlich mehr Expected Goals als Lugano. Also ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund, dass man sich Sorgen macht. Also ich glaube eigentlich, wenn es normal läuft, in Anführungszeichen, dann passieren die Goals auch irgendwann wieder.
Und ich weiss nicht, hattest du unterschrieben gleich viele Punkte wie IB im November? Anfang Saison, das ist auch noch so ein Punkt, oder? Wo man sich vielleicht mal vor Augen führen muss.
Also findest du es positiv? Oder?
Nein, ich frage dich das.
Ja, nein, also ehrlich gesagt, also jetzt nach letzter Saison auch und auch wie die Saison gestartet ist, finde ich, können wir fast nicht zufrieden sein, wenn wir jetzt gleich viele Punkte haben wie IB. Ich glaube, wir sind viel besser aus den Startlöchern rausgekommen. Irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, von Anfang an, also ich hatte dieses Jahr von Anfang an das Gefühl gehabt, doch, es läuft und irgendwie wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ja, ich finde es auch eben, wir dürfen jetzt auch nicht überbewerten, absolut, was jetzt in den letzten Spielen passiert ist. Ja, und darum, also ich bin noch relativ entspannt. Aber nein, vielleicht zumal auf deine neue Rolle zu sprechen kommen, Bali. Du hast die Themen, die du davor angesprochen hast, die besprechen dir logischerweise auch in der Sportkommission. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was sind so deine täglichen Aufgaben jetzt in deiner Rolle als Mitglied von der FCB Sportkommission?
Ja, also ich meine, für mich war wie klar, dass ich einfach eine gute schulische Bildung auch machen eigentlich so nach dem Fußball. Und dann hat sich das eigentlich mega gut ergeben, dass ich dann können, den Executive Master im Sportmanagement machen von der UEFA aus. Und eigentlich wie, sage ich jetzt, berufsbegleitend das machen. Und nebendran ist eigentlich dann das relativ schnell mit dieser Kommission so ein zustande gekommen, was sich dann auch noch ein bisschen mutiert hat. Ich denke, jetzt schlussendlich ist es mit dem Dave, dem Rudi, dem Daniel und mit mir, sage jetzt so, am längsten bestehen. Und dort bin ich in dem Zusammenhang zusammen mit dem Dani im Büro. Und ich denke, ich sehe das eigentlich auch eigentlich als meine Hauptaufgabe, schon ihn eigentlich zu supporten in diesen ganzen Themen, die anfallen im täglichen Geschehen. Ich bin nicht jeden Tag da. Und das gibt mir vielleicht auch wiederum einen distanzierteren Blick zum Ganzen. Weil ich habe es vorher schon gesagt, mir ist das irgendwie wichtig, irgendwie trotz der Nähe oder der Verbundenheit vom FCB auch irgendwie die Distanz nicht zu verlieren, die Objektivität. Oder also ist es einfach aktuell gerade das Gefühl, das schlecht ist? Oder ist es eine Tendenz, die länger geht? Und dort probiere ich natürlich, meine Erfahrungen einzubringen. Gleichzeitig ist es auch so, dass mich halt der Dani jetzt überall mitnimmt. Das ist, also bin ich auch super dankbar, zu sehen von jemandem, der das einfach sein Fach so beherrscht, wie ich es natürlich auch mega gerne würde machen. Ich glaube, das kann ich so sagen an dieser Stelle. Zu sehen, ja, eben, wie läuft das mit den Verträgen, wie laufen die Gespräche ab mit Berater, Transfer, wie ist die Kommunikation, was ist eine gute Struktur. Eigentlich auch ein bisschen die Geschichte, die ich ja sicher eine Zeit lang bemängelt habe, beim FCB, wo ich selber noch Spieler war. Ja. Ja.
Der Dani sagt immer, oder betont immer das Team, wie wichtig das Team ist. Er betont natürlich die und der Rudi und natürlich dann auch der Dave, der dazukommt, aber auch betont so euer Dreier-Team, Dreier-Grüppli, wo man oft im Büro dann zusammen sieht, diskutieren. Ja, wie funktionieren die drei miteinander? Ich meine, sind rein schon vom Alter unterschiedlich, aber auch von den Typen ja, sind ja doch unterschiedlich. Ist das befruchtende Element, das ihr habt?
Also ich finde schon, ehrlicherweise. Und ich muss auch sagen, ich denke, eine von den ersten Sitzungen, wo die Kommission noch anders war, habe ich schon eigentlich in dieser Sitzung probiert, einfach diese Themen klar anzusprechen, die mich schon als Spieler einfach bedrückt oder das Missverständnis rum war. Und ich gesagt habe, hey, dass ein Club von dieser Größe und mit dem Umsatz einfach im wichtigsten Teil, nämlich im Sport, dort unstrukturiert besetzt ist und nicht genau eine Idee da steht, wo man durch will, das kann ich nicht nachvollziehen. Und relativ schnell hat sich es dann auch herausgetan, dass mit dem Dani auch jemand dort ist, wo denke ich, durch die lange Erfahrung auch hinten im Campus, auch selber als Fußballer, plus denke auch die bei der Polizei, einfach wirklich in so einer Situation ist, dass man ihm eigentlich die Hauptverantwortung für das tägliche Geschäft so kann übergeben. Und der Rudi hat natürlich auch immer verschiedenste Rollen gehabt in diesen Jahren. Also ich habe ihn selber erlebt als mein Sportchef.
Er hat alles mal gemacht, glaube ich.
Er ist, glaube ich, mal Goalie-Trainer gewesen und so. aber ich habe eigentlich viele Sachen, die ich schon auch wertgeschätzt habe. Er war zum Beispiel auch einer von denen gewesen. Ich weiss noch, als ganz junger ist Thematik gewesen, ob ich so ausgelehnt werden soll. Und er war auch einer von denen gewesen, in dem Gespräch, wo eigentlich mich so ein bisschen unterstützt hat und gesagt hat, nein, nach einer Verletzung ist eigentlich gut, wenn du auf dem Niveau vom FCB, von dieser Mannschaft kannst weiter trainieren. Das war irgendwo durch im Dezember 7 gewesen. Und ja, 6 Monate später bin ich der Verliererin auf dem Platz gestanden, als Goal gemacht und Assist. Oder? Das ist so, so schnell geht das irgendwie. Und ich habe das Gefühl, der Rudi hat mega aufgetan. Wir sehen ja selber auch, wenn er durchs Büro geht und Sprüche macht und so. Ich finde, wir haben uns mega gefunden, ja. Es macht richtig Spass, in diesem Kontext so zu arbeiten. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass das so ein bisschen so ein bisschen die Grundlage ist, wo man einfach auch alle Sachen oder alle anderen Sachen kann aufbauen kann. Was der FCB auch verdient hat, ehrlicherweise.
Du hast vorher gesagt, du unterstützt den Dani im Alltag. Ich kann mir da irgendwie nicht richtig vorstellen, darunter, was du mit dem meinst. Also, tust du da Vorarbeit im Scouting leisten? Tust du irgendwelche Vertragskonditionen dir überlegen? Tust du also Teamstruktur, Aufbau, Kader? Führ das doch mal ein bisschen
aus. Alles Mögliche, ja. Natürlich, wenn gewisse Spieler sind, dann auch im Scouting. Ich denke eben auch, ich sage, die ganze Thematik mit dem Scheck ist sicher auch naheliegend, dass ich dort mal mit dem Scheck Kontakt hatte. Relativ früh dann schon mal Vertragseinzelheiten nicht, aber natürlich schon auch besprechen, wie ist das in den eigenen Verträgen gewesen, wie sieht das aus, sind hunderttausende Themen, also es geht um Prämien, internationale Spiele, wie du das aufgleisen, Schlüssel, faire Verteilungsschlüssel an, dass alle Spieler dort gleich, irgendwie gleichwertig zum Zug kommen. Aber ich finde hauptsächlich, und ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich auch eine Stärke ist von mir, ist wie so das Unterstützen in menschlichen Themen. Wie willst du umgehen mit den Spielern? Wie sprichst du was an? Zu welchem Zeitpunkt ist Support gefragt? Zu welchem Zeitpunkt muss man vielleicht mal ein Gespräch suchen? Was sind die richtigen Wege? Oder wie sind die Hierarchien, dass du nicht übergehst? Ich denke, dort probiere ich eigentlich so ein bisschen den Kopf sein hinter diesen Geschichten oder einfach auch als Sparringpartner vom Dani, um diese Sachen zu besprechen. Aber logisch auch Kaderplanung, Spieler, Scouting, die Sachen.
Also redest du auch mit den Spielern viel?
Nein, eben, ich habe wie gesagt, ich glaube, das ist wie nicht an der Zeit, aber es gibt vielleicht gewisse Möglichkeiten, was trotzdem oder Situationen, die gleich wichtig wären. Ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es irgendeinen Moment, vielleicht auch mit irgendeinem Spieler, wo es dann weiss heisst, ich glaube, es würde am meisten Sinn machen, wenn der Wally mit dem redet. Und dann würde ich es natürlich machen. Aber es ist wie für mich auch ganz klar, dass der Dani macht das Tagesgeschäft und das ist eigentlich in seinem Ding. Und der Leute als Trainer, wo in erster Linie mit den Spielern redet, das muss einfach wirklich für mich klar strukturiert sein. Also ich würde es nicht nebendran mit Spielern reden und sagen, hey, ich habe einfach das Gefühl. Ja, es ist schon so. Ich meine, ich habe mit Albino zusammen gespielt, ich habe mit Scheck gespielt, ich kenne Marvin gut, auch vorher, ja. Oder? Von dem her verleitet es natürlich, oder wird es schon verleitet, um irgendwie sagen, hey, sag mir einmal, oder weißt du, so Zeug und Sachen. Aber ich glaube, das ist eben genau der Punkt, dass du das eben nicht machst, sondern eben zuerst eigentlich aus der Kommission raus einen Weg zu diskutieren, um nachher zu sagen, hey, ich glaube, es ist am besten, wenn du mal mit ihm redest über das und das.
Was ist die Perspektive? Also deine persönliche Perspektive?
Das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise hängt natürlich das Ding ein bisschen nachher mit dem Sportchef-Thema. Ja, genau. Ich glaube, auf das willst du raus. Ja. Und ich muss einfach sagen, look, für mich ist einfach, mich hat Deutsch gesagt, einfach angeschissen, dass der FCB in dieser langen Zeit eigentlich keinen Sportchef hatte. Und ich habe dann nie gesagt, ja, aber wenn das wie nicht möglich ist, dann muss ich es fast machen, weil ja, ich kann es vielleicht auch nicht gut oder vielleicht mache ich auch mega viele Fehler und bin total unerfahren und alles, aber ich will einfach irgendwie ein Rückhalt sein für den Verein in einem sportlichen Umfeld, wo man sich irgendwie darauf verlassen kann. Weil man hat mega viele Themen, wo, ich meine, auch ein Trainer, der dann irgendwie halt hilflos ist, weil er ja auch gar keine Bezugsperson hat, und er sich kann haben. Und das ist einfach so aus dieser Erfahrung oder aus dem Erlebten von diesen Jahren aus gewesen. Und jetzt ist für mich wie so, ich sage jetzt eben mit dem Ding von dem, wir haben ja angefangen, wo wir fast auf dem Abstiegsplatz gewesen sind, das der Dani dort gemacht. Und für mich ist wie, in dem Moment ist für mich so wieder hocken gewesen. Und ich denke, ja, das ist 5 Jahre und Zweckli, die wir jetzt haben. Also, kann ich gepflegt weiter noch ein bisschen mehr frei haben.
Auch praktisch, gell?
Auch praktisch.
Aber ich könnte eben selber noch an 3 Punkte mehr aufhängen, die du jetzt gerade erwähnt hast. Aber wir haben noch etwas anderes in der Hinterhand, wo in Bezug auf die Sportkommission etwas möchte wissen, oder Simon?
Ja, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge eigentlich zum aktuellen Thema.
Wir holen ja immer. Sie etwas trinken.
Wir holen immer Stimmen ein von Weggefährten von dir, ehemaligen. Und dann hören wir doch gerade mal rein, was sich da als erstes gemeldet hat.
Schön, dass ihr mich angefragt habt, dass ich da auch einen Beitrag leisten bei eurem Podcast. Was viele vielleicht nicht wissen, der Wally und ich, wir haben ja schon zusammen geschafft, ich als Trainer und auch als Spieler in der Nachwuchszeiten vom FCB und nachher bist du in die erste Mannschaft gekommen, bist dann auch ins Ausland gegangen und wo du wieder zurückgekommen bist, hat es nochmal eine Zeit zusammengegeben als Cheftrainer beim FCB und da haben wir doch nochmal eine tolle Zeit zusammen erlebt, du als Captain, als verlängerten Arm von mir, tolle internationale Spiele gehabt, ich glaube, wir sind auch wieder auf dem richtigen Weg gewesen, dann mit dem FCB, also ich blicke da sehr positiv, mit schönen Erinnerungen schaue ich da zurück und jetzt möchte ich doch zwei Fragen an dich stellen, mit ein bisschen Abstand jetzt. Das eine ist ja, dass du in der Sportkommission ja jetzt in den letzten Jahren da eng geschafft hast mit deinen Verbündeten dort in der Kommission. Und meine Frage ist jetzt, ja, was sind die nächsten Schritte? Bist du dran, den Bereich jetzt auszubauen, dass du auch wieder mehr schaffst? Oder passt das für dich im Moment so, wie das einfach ist? Und die zweite Frage ist noch, du hast schon sehr viel oder lange Zeit als Spieler Erfahrungen gesammelt. Hast immer eine klare Meinung gehabt zu allem. Was natürlich dann auch der prädestinierte Captain dazu am Schluss gesehen ist. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie ist jetzt im Nachhinein, wenn du in einer neuen Funktion bist, eher in der Führung drin, oder nicht eher in der Führung drin, siehst du die Sachen ein bisschen anders, hast du ein bisschen einen anderen Blickwinkel für gewisse Sachen bekommen, wo du als Spieler vielleicht auch anders gesehen hast. Das nimmt mich runter wieder, dass du mit ein bisschen Abstand jetzt bewerten. Also, ich bin gespannt auf die Antwort und wünsche euch noch alles Gute. Macht's gut, ciao zusammen.
Ja, schön. Ja, das stimmt. Ja, ich bin als Junge zu Basel gekommen. Ich war 21 und Patti war schon 18 Trainer. Ja. Ich habe zwei Matches noch mit ihm gespielt. Ich habe Final mit U18 und Meisterschaftsfinal. Wir haben beides gewonnen.
Gute Quote,
ja. Hey, ja, ich mag ihn halt menschlich mega und es war auch total schön, die Zeit, wo er da Trainer war. Müssen wir nochmal schnell helfen. Die erste Frage ist so Perspektiven, oder?
Erste ist eigentlich anschliessend ein bisschen das, was der Benni auch gefragt hat. Was sind die nächsten Schritte jetzt? Eben, die Frage ist auch, kannst du dir vorstellen, irgendwann mal Co-Sportchef zu werden? Du hast mal in einem Interview gesagt, Sportchef zu werden ist mein Ziel.
Beim FCB?
Ist das immer noch so? Oder hast du jetzt auch gefunden, wo du jetzt vielleicht mal noch mehr drin gesehen hast, was das auch alles mit sich bringt, auf was man da auch muss verzichten? Ich glaube, das kann man schon klar so sagen. Ist das immer noch dein Ziel? Oder ist das, oder was mich würde interessieren, weißt, ist das auch etwas, was vielleicht du auch gemerkt hast, jetzt vielleicht auch mit dem Dani zusammen, der hier im Podcast auch gesagt hat, Sportchef zu sein, ist eigentlich gar nicht vereinbar mit einem normalen Leben, wenn ich es jetzt mal so darf, betiteln. Haben die da auch vielleicht mal darüber geredet, wie das in Zukunft mal irgendwann könnte aussehen, dass man das sich aufteilt? Oder ja, was hast du da für einen Blick auf die Thematik?
Ja, ich finde, es ist mega tiefgründig und interessant, das Thema und auch das Gespräch für sich. Es stimmt natürlich zu 100%. Wenn du das machen willst, in dem Kontext, wie es der Dani macht, dann für eine Grösse von einem Verein, wie es der FCB ist, dann bleibt wirklich mega vieles auf der Strecke. Und ehrlicherweise war mir das natürlich nicht bewusst gewesen, in dem Moment, wo ich die Aussagen gemacht habe. Logischerweise habe ich selber dort noch geshootet. Von dem her ist es wirklich so, wie es der Patty gesagt hat, es passt für mich so, wie es im Moment ist, viel, viel besser, ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, ich sage jetzt, meine Familie, mein Umfeld hat 15, 20 Jahre quasi auf mich verzichtet als Person. Vor knapp 4 Jahren sind meine Kinder auf die Welt gekommen. Dass das jetzt nicht der Moment ist, wo ich kann da sitzen und sagen, hey, das ist jetzt nach wie vor das absolute Target Nummer 1 und so schnell wie möglich. Das ist es nicht, nein.
Aber hast du das Gefühl, dass man das Modell Sportchef ist jetzt bei uns, aber auch bei einem Großteil der Clubs ja gelebt wird, halt, dass einer wirklich im Wind steht vorne? Das ein bisschen vielleicht sogar überholt, oder kann man das irgendwie in Zukunft auch probieren, mal zu challengen, die Aufteilung?
Ich würde es mega gerne challengen. Ich habe das auch schon an diversen Punkten oder Situationen angesprochen gehabt, aber das Gefühl, das ich bekomme, ist schon so, dass das nicht möglich ist oder nicht machbar ist. Aber ich fände das wirklich etwas, was sehr interessant ist, dass einfach man dort sagt, man muss einfach ein unglaublich gutes Duo oder Trio sein, wo einfach, ich sage jetzt ganz klar, die Aufteilung geregelt ist. Und das ist sicher ein Modell, wo ich mir vorstellen könnte, wo man sich denken kann. Ja. Weil ich meine, schlussendlich, eben, was ist der Wunsch? Dass du jemanden hast, der sich quasi aufopfert, alles geht und dann irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder so irgendwie ein Burnout hat und weg ist. Oder ist es auch dort so, dass man einfach probiert, eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben und durch das dann aber halt einfach auch die Thematiken in Kauf zu nehmen. Von dem her, ich wäre es mega, wenn es ein schöner Gedanke, finde es einen mega schönen Gedanken, das können zu challengen und zu machen. Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es möglich ist. Ich glaube, wie du gesagt hast, ich glaube einfach, irgendjemand muss es einmal machen. Weil eben, es ist rundum ja nicht so einfach, Sportchef zu suchen, zu werden. Oder bist trotzdem auch dann mega schnell in der Kritik oder in der Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich alles zu wenig, oder? Alles, was du machst, du könntest wie noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und musst dich quasi rechtfertigen für jeden Morgen, wo du dann irgendwie nicht dumm bist.
Die zweite Frage, die ich gestellt habe, wenn ich gestellt habe, anhängen, ist, hast du jetzt in deiner Rolle als Mitglied von der Sportkommission eben auch eine gewisse andere Sicht auf gewisse Dinge gekriegt, wo du vielleicht als Spieler anders gedacht hast? Oder kannst du jetzt gewisse Sachen vielleicht auch verstehen, wo ein Club, wie ein Club entscheidet, wo du vielleicht als Spieler gar nicht so ein Verständnis hast?
Hey, ja, ich finde es im Fall mega interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Weil natürlich bin ich sicher sehr direkt gewesen, oder ich habe probiert, meine Meinung zu sagen, aber das ist ja auch nicht seit eh und je. Also ich bin auch ein junger Spieler gewesen und habe geschaut, wie verhält sich jetzt der Benni, wieso steht jetzt der Majstorovic auf, was sind dort die Thematiken, eben x andere Situationen, wo andere Spieler in wichtigen Momenten irgendwie aufgestanden sind und irgendwann wachst du wieder ein und hast irgendwie das Gefühl, aus eigenem Bedürfnis zu sagen, hey, schau, das ist eigentlich meine Meinung. Und mein Wunsch ist immer, neben mir oder gegenüber von mir Leute zu haben, die mich challengen. Leute haben, die mir ebenbürtig sind. Leute haben, wo ich diese Sachen kann diskutieren kann. Wo ich kann mit mir selber diskutieren kann, eben über gewisse Themen. Oder mit mir selber als Spieler, sage ich jetzt. Aber natürlich ist es so, dass es eigentlich ganz viele Entscheidungen immer jeden Tag getroffen werden müssen. Und das Leben spielt halt wie bei uns allen auch irgendwie noch mit. Und da gibt es manchmal Zufälle und manchmal Sachen, wo einer aus seiner Perspektive anders wahrnimmt wie ich oder wie jemand anders. Und durch das verändert sich natürlich auch dann die Situation oder wie jemand etwas wahrnimmt. Von dem her ist es sicher so, dass ich mit einer gewissen Distanz sicher auf gewisse Themen kann schauen kann und sagen, hey, da bin ich so mega drin gewesen, vielleicht habe ich das ein bisschen engstirnig gesehen. Jetzt im Nachhinein würde ich es vielleicht ein bisschen gelassener angehen. Oder auch umgekehrt.
Wie siehst du die aktuelle Mannschaft? Hat es dort genug Spieler, die auch mal aufstehen und ihre Meinung sagen? Oder dürfte da noch ein bisschen mehr kommen?
Hey, ich finde es halt wie immer eine grosse Herausforderung, wenn du viele Mutationen hast in einem Kader, dass sich das relativ schnell wieder findet. Nicht nur spielerisch auf dem Platz. Und dann die Spieler, die spielen, dann auch eigentlich verpflichtet sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du dann halt, ich sage jetzt, Wechsel hast auf gewisse Positionen, Stammspieler plötzlich nicht mehr sind oder nicht Stammspieler zu Stammspieler werden, dann ist das natürlich auch in der Hierarchie nachher schwierig. Zu welchem Zeitpunkt übernimmst du die Verantwortung, um etwas zu sagen? Von dem her ist es sicher so, dass wir vielleicht dort dann auch ein Stück weit fast vielleicht ein bisschen zu flexibel sind oder noch nicht so das klare Gerüst haben, um zu sagen, hey, es ist ganz klar, das ist so und die übernehmen Verantwortung und die sagen das so. Aber die Spieler, eben gerade so die mit passender Vergangenheit, oder auch der Marin im Goal, weiss ich, sind genug rum, die in diesem Moment aufstehen, herstehen und Meinung sagen. Von dem her glaube ich, ja. Aber also es dürfte sicher noch der eine oder andere auch noch mehr raus tun, ja.
Also ich habe zum Beispiel vom Daniljuk einen sehr guten Eindruck jetzt bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der nimmt schon eine rechte Führungsposition mal auf dem Platz und gibt auch sehr gute Interviews, habe ich gefunden. Ist das tatsächlich so, dass er auch schon so ein bisschen den Anspruch erhebt, dass er eine Führungsfigur ist innerhalb der Mannschaft?
Aber ich denke, das ist gerade ein mega gutes Thema. Er hat die ersten 6 Matches dann nicht gespielt. Oder? Er war auf der Tribüne oder ist auf dem Bänkchen und hat nicht gespielt. Und vielleicht hat er das Empfinden ja schon gehabt, aber dann bist du wie nicht in der Position. Dann denkst du, wieso soll ich jetzt etwas sagen? Ich spiele ja selber nicht mal. Und das, denke ich, ist so wie so ein organisches Wachstum, das irgendwie muss stattfinden. Oder? Und jetzt spielt er und spielt gut. Und gleichzeitig merkst du in den Interviews, er ist ein super Typ. Also bist du auch irgendwie froh, wenn du weißt, dass Leute wie er auch dementsprechend irgendwie Wortführer sind innerhalb von der Mannschaft. Wobei ich auch muss sagen, ich glaube, da gibt es noch den einen oder anderen, der vorher wird reden. Ja,
okay. Ja, cool. Beim Danilio habe ich schon gemerkt, den Garusch habe ich mal beobachtet. Dort, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob er am Schluss noch reinkommst oder nicht. Aber er war auf jeden Fall lange auf der Bank gewesen, oder vielleicht auch das ganze Spiel. Und da ist dann dort richtig aktiv geworden in der Nachspielzeit, wo du mehr als
nicht nur auch.
Ja, es gibt auch eine Art von Kommunikation. Oder? Es ist über Leistung auf dem Platz. Es ist jemand, der vielleicht mega rumschreit. Der cholerisch ist in der Garderobe. Es ist vielleicht einer, der ruhig ist auf dem Platz. Und du hast stetig vielleicht mit ihrer Performance Leute mitreisen, nachher aber tendenziell eher ruhig sind in der Garderobe. Also habe ich so ein bisschen so das Ganzheitliche, das Ding, das ist so hard to find. Das ist nicht so einfach zu sagen, keine Ahnung, der ist jetzt der Granit und er ist jetzt klar Captain und überall, wo er durchgeht, ist er Sprachrohr und zeigt die guten Sachen. Weißt du, so vom Ding her. Das ist schon so.
Wenn wir jetzt gerade beim Kader oder auch bei den Transfers bleiben, du bist ja diesen Sommer voll involviert eigentlich in unsere Machenschaften, jetzt nach knapp einem Drittel von der Saison. Es ist auch ein Thema, das online viel diskutiert wird. Wie schaust du auf den Transfersommer zurück? Oder welche Lehren vielleicht auch haben wir schon aus diesem Transfersommer ziehen können?
Das ist eine gute Frage. Ja, eben, es ist sicher, dass ich das mit begleiten konnte, dort ein Stück weit auch mitbestimmen, ganz klar. Von dem her bin ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ich mag die Mannschaft mega. Ich habe persönlich, wenn ich sie sehe, trainieren, Fähigkeiten, die die Spieler haben, individuelles Potenzial, das vorhanden ist, macht es mir mega Spass, ihnen zum Zuschauen. Es tut mir eigentlich mehr wie leid, wenn ich merke, sie bringen es nicht so auf den Platz. Oder die Erwartungen sind auch schon wieder ein Stückchen mehr, wie vielleicht noch vor einem Jahr. Eben, wo dann bloß plötzlich da und hast das Gefühl, jetzt musst du das Double gewinnen und sonst ist die Saison nicht gut, oder? Ja, ich bin eigentlich grundsätzlich sehr, sehr zufrieden. Aber es ist natürlich immer so, dass man auch nicht eine Glaskugel hat und kann voraussagen, was noch zwei, drei Tage vor dem Ende passiert. Hast du noch Spieler, die unbedingt wegwählen und es dann gleich nicht klappt und dann bist du tendenziell vielleicht überbesetzt. Hast du vielleicht etwas, wo wie klar war, es ist ein Fix und nachher hast du, weiss auch nicht, irgendwie Medizin-Check und dann geht der Spieler nachher dort durch. Und das andere, ich meine, ich habe es selber ja auch erlebt. Du gehst dann nach der Meisterschaft hast du meistens noch Nationalmannschaft, dann ist vielleicht noch ein grosses Turnier oder sonst irgendetwas. Dann hast du kaum irgendwie Zeit, um dich selber zu erholen, mental erholen. Das war für mich auch immer ein Riesenthema gewesen. Ich habe oft gesagt in den Interviews, ich kann es gar nicht realisieren, was alles abgelaufen ist, weil ich habe schlicht und einfach gar nicht Zeit, um mir die Gedanken zu machen, was eigentlich alles gelaufen ist wieder in dieser Saison. Und das hast du halt nicht. Und dann musst du eigentlich schon wieder anfangen. Dann ist schon wieder Juni, Testspiel. Und dann wirst du schon wieder bewertet. Im Juli geht es los. Oh, kommst du in die Champions League, kommst du nicht rein. Spielst mit Flügelposition ein, hat sich verletzt. Eigentlich der Stärkste oder so ein bisschen nominell der Stärkste ist verletzt. Plötzlich hast du das Gefühl, du bist unterbesetzt. Und dann hast du wieder alle fit und noch einen verletzt. Und dann hast du das Gefühl, du bist überbesetzt. Oder? Und das ist einfach so eine sehr schwierige Balance. Aber total interessant. Und sage jetzt für mich zum Beobachten. Und ich finde eben, man muss immer wieder probieren, einfach so perfekt wie möglich, mit bestem Wissen und Gewissen probieren, nachzujustieren und einzustellen. Aber wenn am Schluss stehst du am Morgen auf, probierst möglichst viele Entscheidungen richtig zu treffen, aber du weißt, du wirst nicht alle können richtig treffen.
Wenn du noch etwas von ihm wissen über die Sportkommission, brennt da etwas noch?
Ja, ob man vielleicht schon Positionen ausgemacht hat, wo man eben nicht 100% zufrieden ist mit wie die Spieler performen und wo man jetzt vielleicht im Hinblick auf den Winter schon sich Gedanken macht.
Super froh, Benni.
Also ehrlicherweise, gute Frage. Also ehrlicherweise finde ich persönlich, bin ich eher Freund davon, eher wenig im Winter zu machen. Und was ich auch muss sagen, ist wie, das ist eigentlich eine super gute Frage. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, auf einer gewissen Position passt es nicht, dann wäre meine erste Intention, zu überlegen, ja, was können wir machen, damit der Spieler dort noch besser funktioniert. Und nicht so quasi, ja, er hat jetzt eine Chance bekommen, jetzt ist es nicht so gelaufen, also machen wir etwas anderes. Und das ist etwas, wo ich einfach mich mega dagegen wehre. Wenn dann nachher, nach einer gewissen Zeit, oder natürlich auch wenn irgendwelche Sachen sind, wo überhaupt nicht gehen, sage ich jetzt, aber das passiert ja eigentlich nicht, dann kannst du natürlich sicher auch schneller irgendwelche Entscheidungen treffen. Aber grundsätzlich ist es für mich immer so, ein Spieler hast du gescoutet, du hast den angeschaut, du hast mit dem Kontakt gehabt, du kennst sein Umfeld und es braucht einfach individuell Zeit, dass sich so ein Spieler kann adaptieren kann. All das, was dem Spieler geboten wird, wenn er hier in das Stadion rauslaufen muss. Und das ist einfach nicht einfach.
Es ist eine sehr schöne Einstellung, die du hast, aber ich nehme mal an, du bist ziemlich allein mit der in der Welt vom Fußball. Also da gibt es ja, nicht viele wie du.
Nein. Ich hatte jetzt auch überhaupt nicht jetzt irgendwie das Gefühl, ja, man muss mega lang festhalten, wenn man sieht, es geht nicht. Aber ich wollte einfach wie darauf heraus, zu sagen, hey, gibt es nicht einfach die logische Schrittkonsequenz, also die Folge von diesen Schritten, die du musst gehen musst, um diese Sachen einfach richtig zu analysieren und das richtig zu machen, um nachher zu sagen, hey, das habe ich immer gesagt, ich will wegkommen von Bauchentscheidungen. Sondern ja, so gut wie möglich ein Fundament haben.
Gibt es denn so Gespräche, zum Beispiel jetzt auch mit Manja, dass man sagt, hey, bei dem Spieler, ich glaube, dort sollte man ein bisschen an dem noch arbeiten, oder ist das völlig am
Definitiv.
Definitiv.
Definitiv. Aber macht der Dani, das ist ganz klar, auch schon Anfang der Saison, ist wie klar, welche Spieler, wie wollen wir sie entwickeln, wie sehen wir das Potenzial, wie sieht es der Trainer? Und das ist natürlich eigentlich, vielleicht jetzt nicht gerade tägliche Diskussion, aber schon regelmässig zu sagen, hey, wie entwickelt sich der? Was ist dort? Wie siehst du es so und so? Weil ich meine, schlussendlich geht es ja auch darum, können, am Spieler auch das Gefühl geben, hey, wir sind interessiert daran, dass du den Weg hier schaffst. Oder jetzt ist die Situation so, dass du, keine Ahnung, bist lange verletzt gewesen. Wir haben das Gefühl, für deine Entwicklung wäre es richtig, zum Beispiel ein Jahr können neu mit spielen. Oder eben wie in meinem Fall damals, bei so einer Verletzung gekommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mir bringt es mehr nach dieser Verletzung, zu trainieren. Einfach schon mal mit Petric, Rakitic und all denen, wo einfach das Niveau extrem ist, oder? Und das sind, denke ich, die Sachen, wo man einfach auch so ein bisschen menschliche Nahbarkeit, die ich mir einfach wünsche. Um aber nachher auch können ehrlich zu sein und sagen, hey, weißt du was, wir haben es jetzt angeschaut und wir sehen die Entwicklung nicht und wir wollen die Entscheidung treffen, dass es halt auch nicht weitergeht.
Ja, und ja. Ich bin gar nicht sicher, ob der Wally so allein ist. Oder vielleicht bist du auch letztes Jahr schon der Treiber dahinter gewesen. Ja. Aber Tierno Bari Beispiel. Ich meine, wie viel hat er da im Winter am liebsten sofort verkauft? Aber man hat ihn wie durchgezogen, ein bisschen ja, durchgesäucht, sage ich jetzt einmal. Und dann begleitet und dann plötzlich ist er explodiert. Und im Sommer haben alle gesagt, bitte nicht verkaufen. Ja. Also es hat ihn ja relativ schnell gehen, trotzdem. Oder? Und ich glaube, ja, also da habe ich jetzt persönlich schon das Vertrauen in unsere Sportkommission, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Mitarbeiter bin, ja, dass man da ja auch sich etwas überlegt, wenn man Spieler holt.
Nein,
und es ist immer, klar ist das Fan, sieht man dann schnell mal Spiel und denkt, oh, was ist das für ein, und der kann ja gar nicht. Aber schlussendlich eben, Beispiel Tierno Bari, habe ich am Anfang auch gedacht, oh, das wird jetzt also sehr schwierig, oder? Und am Schluss ja, hat uns alle eines Besseren belehrt.
Zum Glück.
Ich weiß ja auch nicht alles. Ich meine, ich bin linker Flügel gewesen, ab und zu auf dem Zehni oder rechts. Wenn du jetzt mir sagst, ich muss jetzt den absolut besten Innenverteidiger den quasi definieren, wo dann quasi in unser Altersschema passt, in unser Gehaltsgefüge, in all das. Und sagst, und du machst jetzt das einfach auf jeder Position, dann das geht wie nicht. Oder? Aber es geht wie, nochmal, den Grundsatz zu fassen, zum sagen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, wollen wir eigentlich alles daran setzen, um die beste Mannschaft zu sein in der Schweiz. Punkt. Und das muss möglich sein mit den Fähigkeiten, die wir haben. Mit den finanziellen Fähigkeiten, die wir haben. Und dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, hey, wie müssen wir das Konstrukt quasi zusammensetzen mit dem heutigen Fußball, wo eben nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren oder wie vor 15 Jahren, das Jahr für Jahr wieder können auf Beine stellen, das ist einfach eine mega coole Challenge. Aber es ist natürlich auch so, dass das mal nicht gelingt. Und dann nachher bin ich auch der Erste, wo ich sage jetzt, oder wir können die Kritik dann akzeptieren und aushalten und sagen, ja, das stimmt ein Stück weit. Dort haben wir vielleicht falsch entschieden. Oder dort haben wir vielleicht zu wenig Risiko genommen. Oder dort haben wir vielleicht zu viel Risiko genommen. Aber einfach das Wegkommen von so schnellen Bauchentscheidungen zu möglichst so ein Grundding haben, um zu sagen, Wir haben eine Struktur, wo wir gute Entscheidungen treffen können. Das ist alles da, um möglichst wenig schlechte Entscheidungen zu treffen.
Gut, dann kommen wir mal ein bisschen weg von der Aktualität und schauen auf deine Karriere, unglaubliche Karriere, besonders auch bei uns am FCB. Und du hast ja eigentlich zwei Transfers gehabt. Und wir starten hier chronologisch beim ersten. Du hast vorhin schon angesprochen vom SC Kienz. Bist du zu uns in U21 gekommen, obwohl du eigentlich in Kienz schon am Herrenfußball geschnuppert hast. Das hat mich in der Recherche eigentlich noch überrascht, die Entscheidung?
Ja, ich bin halt so ein bisschen Sportentwickler gsi und
wie bist du denn entdeckt worden?
Das ist eine gute Frage. Junioren-Nationalmannschaft.
Ah, okay.
So, dass ich dann eigentlich hast du dann die Stützpunkt-Training schweizweit für das erste Mal Nordwestschweiz-Auswahl oder Innerschweiz-Auswahl und so. Und dann geht es ja einen Schritt weiter in die U15. Dann bin ich im erweiterten Kader gewesen. Ich bin eigentlich rausgefallen bei den Junioren-Nationalmannschaften. Und dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall dann irgendwie gleich mal reingerutscht. Und habe natürlich dort schon eigentlich so ein bisschen Kontakt gehabt mit dem Fabi Frey, der dann den Schritt damals zum FCB dann vorher gemacht hat. Und dann ist eigentlich so die Thematik bei Kriens eben gross aufgekommen mit erste Mannschaft. Und ich konnte auch in die erste Mannschaft trainieren. Ich habe im GÖP 16-Finale, glaube ich, gespielt gegen HIB. Und ja, ich habe dann einfach irgendwie durch Gespräche oder Gedanken oder Dinge ist für mich wie so gewesen, ja, ich habe das Gefühl, dass es weit zu früh ist, schon in den Erwachsenenfußball zu gehen. Und dann ist dort dann eigentlich der FCB auftaucht, wo mich dann ist eigentlich, glaube ich, scouten. Der Marco Walker hat erzählt das haben wir noch gern. Das Spiel in der 18 ist von mir schauen. Ja, voll. Ja. Ich habe mich nicht bewegt und zwei Goal geschossen.
Aber das ist schon noch speziell, dass man. Also eigentlich haben wir doch als Junge möglichst die Motivation, möglichst schnell in der ersten Mannschaft zu spielen, egal wo man spielt. Und du sagst ja nein, irgendwie hast du das Gefühl gehabt, dass. Also wieso hast du denn das Gefühl gehabt, dass das noch nicht
im Match ist? Ich kann es dir im Fall gar nicht so genau sagen. Es ist dann irgendwie darum gegangen, so einen ersten Vertrag zu bekommen. Und dann habe ich dann wie auch gesagt, ja, wäre ich eigentlich schon auch dafür, aber ich würde gerne irgendwie in dem Vertrag geschrieben haben, dass ich dann gleich auch, wenn jetzt ein grösserer Verein wird kommen, dass ich könnte gehen. Ja, man ist halt total nein. Ja. Also weißt du, wie so, ja, das, natürlich kannst du das, und ich so, ja, dann, wieso tun das nicht reinschreiben? Weißt du, so?
Ja. Ja, ja.
So ein bisschen, oder? Und dann, ja, hat es dann irgendwie wie in dem, irgendwie so einen Moment gegeben, wo das einfach nicht mehr so gleich gepasst hat. Und dann ist das halt dann wie plötzlich mit dem FCB. Damals der Peter Knebel war Chef vom Nachwuchs und ist dann auch zu uns heimgekommen und dann hat sich einfach irgendwie gut angefühlt, so dass der Schritt zu machen. Ich meine, ich bin dann in die 21 zum Heinz Herrmann mit den 86er Jahrgang, 87er und ja. Von dem her muss ich eigentlich sagen, ja, das erste halbe Jahr war vielleicht ein bisschen reinkommen gewesen, aber nachher ist brutal
gewesen. Aber lange hast du nicht ausgehalten, in du 21. Ja, du bist irgendwie eineinhalb Jahre, hast dann schon relativ gleich mal mittrainiert mit der ersten Mannschaft, bist dabei gewesen. Nach nahezu zwei Jahren bist du schon Stammspieler gewesen im FCB, das mit unter 20. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die erste mitnehmen. Zeit, wenn ja. Wo du in die erste okay. Mannschaft gekommen bist.
Was also hätte ich dort am meisten gebracht?
Positiv wie negativ?
Hey, ja, nein, also ich meine, es ist einfach ein bisschen, also was einfach speziell war, muss ich wirklich sagen, ist eigentlich die Saison dann in U21. Mit Jan Sommer im Goal und Rakitic, der runtergekommen ist ab und zu und x Spieler drinnen gehabt, die nachher der Profi geworden sind. Und wir haben einfach jeden Match gewonnen. Es ist wirklich so vom ersten Tag an. Ja, wirklich. Der erste Match, glaube ich, 5-0 gewonnen. Und dann am Schluss ist es einfach, wir sind einfach geflogen, ein Jahr lang. Und nach sind dann halt die einzelnen Spieler auch Profi geworden oder haben andere Wege gesucht. Und beim FCB war es dann halt wie so, dass man dann halt auch unter anderem mich gefragt hat, ob ich will Profi werden beim FCB. Und halt dementsprechend auch die Mitaufnahme im Kader von der ersten Mannschaft. Und ja, ich hatte dann schon auch gewusst, dass ich sage jetzt meine Person oder meine körperliche Verfassung jetzt nicht unbedingt, ich sage jetzt, das Wunschszenario war vom damaligen Trainer. Aber
technisch zu gut gesehen, zum Übersehen.
Aber ich glaube, da ist sicher auch ein gewisser Druck entstanden, wo man gesagt hat, dass man vielleicht gleich die talentierten Spieler aus dem Nachwuchs einfach die Chance geben in der ersten Mannschaft, um irgendwie Fuß zu fassen. Und da bin ich natürlich mega dankbar, der Gigi, wo ja das eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten extrem unterstützt. Nicht nur im Nachwuchs, aber vor allem.
Also hast du das direkt gespürt vom Trainer? Also hat er das direkt gesagt?
Nein.
Über Ecke erfahren, so, oder?
Ja. Nein, ich weiß nicht, vorher hat er gesagt, aber wahrscheinlich war es einfach so ein bisschen ein Empfinden in dem Moment. Nein, ich muss auch sagen, oder? Dann trainierst du mit, es geht dir alles zu schnell. Du siehst irgendwie einen Laden Petric, der mit links Bälle schießt, wie ich es in meinem Leben nie haben konnte. Scotty, der Flanken reinbringt und jede perfekt ist. Und du denkst dir so, wow, jedes Mal, wenn eine flach und denkst, Scheiße. Wie soll ich das nur herbekommen? Und ja, irgendwann fängst du vielleicht auch ein bisschen grummelig schauen in der Mitte. Ich weiss nicht, wenn Majstorovic eine Flanke nicht gut reinbringst. Ist vielleicht dann auch irgendwann ein bisschen unangenehm. Und dann plötzlich, also, was macht denn der eigentlich da? Ja, und ich habe dann in U21 gespielt, mich effektiv in U21 auch verletzt, relativ schwer verletzt. Das ist dann eigentlich eine mega schwierige Zeit gewesen für mich. Ich habe mir dann wirklich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ob es überhaupt soll weitergehen im Fußball. Ob ich das will, ob das muss sein.
Hast du überhaupt einen Plan B gehabt?
Ja, ich wäre eigentlich wieder in die Schule gegangen. Schulabbruch.
Nein, aber jetzt für dich, du bist ja immer ein sehr überlegter Mensch. Weißt, hast du einen Moment gehabt, auch vielleicht noch bei Kriegszeit, wo du gesagt hast, ja, eigentlich würde ich vielleicht auch lieber das machen?
Hey, ich habe jetzt nicht so ein mega Ziel gehabt, zu sagen, das und das werde ich 100% oder das werde ich machen. Aber es ist schon so gewesen, dass eigentlich je besser ich im Sport wurde, bin, je weiter, desto schwieriger ist es für mich gewesen, eigentlich schulisch irgendwie mitzuhalten. Mhm. Ich bin dann am Anfang in die Sportsäcke und dann von der Sportsäcke in die Sportgymi. Und dann ist dann der Wechsel nach Basel und dann ist das wie nicht mehr so vereinbar gewesen. Ich habe es einfach schlicht nicht auf die Reihe bekommen, das ganze Paket zusammen. Aber ich bin mega gut gewesen in Naturwissenschaften. Und von dem her ist für mich, hat es mich schon immer so ein bisschen interessiert. Sag jetzt Physio, Chiropraktor, so ein bisschen die Schiene. Aber eben, ich habe dann wie gesagt, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier Profi zu werden. Ich würde gerne das probieren mit dem Profi. Und wenn es nicht klappt, eigentlich dann meinen Schulabschluss zuerst mal nachholen. Und, ja, nachher war es eben so ein bisschen die schwierige Zeit gewesen. Ich sage jetzt in diesem halben Jahr, was nicht so klar war. Und dann die Gespräche dann auch irgendwie so im Dezember rein. Auslehnen, ja, nein, Challenge League, ja, eher schwierig, oder vom Trainer so nicht so das Vertrauen, zum sagen, hey, ja, und dann eigentlich so ab dem Januar hat es so ein bisschen wieder Schalter gekippt. Für mich war es wie so, hey, alles geil im Training, weißt du, so ein bisschen das anfangen können, standhalten, dem Druck. Und dann plötzlich eben, hat sich der eine oder andere verletzt und plötzlich ist der Cup-Halbfinale da und du stehst in der Startformation im Februar, ja.
Und fast forward zum FCB, du bist dort der kleine Bruder von Strehler Huckel Frey. Immer so ein bisschen mit denen dabei gewesen.
Ja.
Wie wichtig sind, jetzt vielleicht nicht nur die drei, aber trotzdem, du hast vorher gesagt, Majstorovic, Petritsch. Ja. Wie wichtig ist es für dich gewesen, in so eine Mannschaft reinkommen,
ja,
dass du dich so kannst entwickeln, wie du dich entwickelt hast?
Nein, also ich glaube, so gerade so die Anfangszeit ist für mich sicher der Marco und der Benni so die zwei entscheidenden. Ich habe es, denke ich, immer schon mit mehreren Spielern sehr gut gehabt und habe viele einfach menschlich auch wertgeschätzt und die haben mir sicher auch geholfen oder mich unterstützt, aber ich denke, dass auch nachher auf dem Platz, wo man gesehen hat, die Verbindung mit mir und dem Pipi ist einfach einmalig gewesen und darum ist das schon für mich, denke ich, gerade in dieser Anfangszeit sehr, sehr ein guter Rückhalt gewesen, ja.
Ja, man kann sagen, was man will, aber nach nur knapp 500 Super League-Minuten hast du dir gedacht, oh komm, ich schieße mich schnell mit einem Goal und einem Assist zu einer absoluten FCB-Legende in der Finalissima gegen IW. Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, nicht?
Ja, absolut.
Wie schaust du jetzt in der Retrospektive darauf zurück? So?
Ja, mega surreal, weil jetzt habe ich auch jedes Mal Zeit oder so viele Themen mit Spielern rum auf dem Tisch, wo ich mir muss denken, 19, was war mit mir mit 19? Und dann so, denke ich so zurück und denke, wo sind die Erwartungen? Ja, schnell. Ja, das erste Länderspiel, das erste Goal. So.
Ja, wirklich.
Denken wir so, ja, ist das der Maßstab? Oder ist das vielleicht dort auch schon zu früh gewesen? Weißt du, es ist irgendwie dann wie, es ist mega nicht real. Und das ist das, was ich auch vorher gesagt habe. Ich kann eigentlich wie so im Nachhinein finde ich es wie ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, ich habe nie richtig den Moment gehabt, erst jetzt nach der Karriere, um diese Sachen richtig zu realisieren, was nicht einfach alles abgegangen ist in dieser kurzen Zeit. Ist wirklich absolut abartig. Und ich habe einfach auch schon so viel vergessen. Eben, ihr holt es vor und ihr spricht es an und dann kommt es irgendwie vor und ich kann darüber reden das ist einfach mega, mega emotional. Fast jetzt im Moment plötzlich von dem Gefühl her vielleicht fast noch mehr als dazumals, wo du irgendwie die Finalissima entscheidest. Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich Goal und Assist mache in der Finalissima. Und Und das einfach so eins nach dem anderen so abläuft. Dann besteht dann, das Spiel ist fertig und du denkst, wieso eigentlich will ich mich mehr zurückziehen? Ich habe immer mega das Bedürfnis gehabt, so mich dann zurückziehen oder zu entziehen.
Ja. Du hast zwei Finalissimos, zwei Goal, zwei Assists. Ja. Das ist, glaube ich, eine Statistik, die ich auch keinen anderen aufweisen kann.
Ja, das ist crazy. Also, mir ist persönlich 2010 präsenter.
Ja.
Weil das auch auswärts gesehen ist.
Ja.
Und ich glaube, das Spezielle an diesen Finalissimos ist auch, das ist halt gegen IB gesehen. Und jetzt, wenn man jetzt zurückschaut, dann hat man ja die Erfolgsserie von IB, die dazwischen liegt. Damals ist das gar nicht so. Ja, klar, IB ist der stärkste Gegner gewesen, aber das hat noch nicht so die Rivalität gehabt, wie es vielleicht jetzt hat. Darum, ich glaube, rückblickend macht das Ganze noch ein bisschen süßer. Also für mich jetzt, dass das gerade gegen IB gewesen ist.
Auch wenn es dort noch gar nicht so hitzig war, aber im Nachhinein.
Und im Empfinden ist es auch wie so. Also das ist vielleicht auch rückblickend ein bisschen übertrieben, aber ich habe das Gefühl, es ist gar nicht in Frage gestanden, dass der FCB könnte nicht Meister werden. Es ist wie so klar gewesen. Also die Mannschaft hat so etwas ausgestrahlt.
Ja,
war
gewesen, ja.
Die ist das auch so in der Mannschaft angekommen?
Hey, ich muss ehrlicherweise sagen, es hat schon Zeiten gegeben, wo wir das Gefühl hatten, wir sind unschlagbar, ja. Aber eben, ich sage jetzt gerade dort, also ich finde 0-7-0-8 oder ich glaube auch schon, oder? Vorher ist Zürich 1-2-mal Meister geworden und IB ist dort nicht so gewesen. Und IB hat, glaube ich, wie dann Bern so beschlossen gehabt, jetzt wollen wir das eigentlich auf Beine stellen, nach all diesen Jahren. Wir probieren das da aufzubauen und so. Und ich muss auch ehrlicher sagen, sie haben in diesen Saisons tendenziell besser gespielt als wir. Also sie haben wieder attraktivere Fußball gehabt. Und einfach in diesen letzten Momenten sind wir einfach irgendwie noch besser gewesen.
Gut, das ist vielleicht das von Young Boys entstanden.
Genau, ja, oder? Das ist eigentlich auf dem Papier besser. Ja, also, ich meine, im 12 haben sie auch ganz viele Punkte Vorsprung gehabt. Und dann ist es immer weniger geworden, immer weniger. Und schlussendlich ist das eigentlich der letzte Spieltag im Stadion von Bern auf dem Kunststrasse. Ja, wenn der Schäckerling Außenverteidiger gespielt.
Das ist eine Spassfrage, die ich aufgeschrieben habe für einen Podcast. Weil okay. Gesehen, würdest du den Schäcke so aufstellen wie jetzt, oder als Linksverteidiger? Aber damit wir deine erste Zeit noch so ein bisschen abrunden können, ein Punkt, den ihr gegen Andy dann gesehen habt, ist die Europa League-Kampagne. 12-13, die wir noch gespielt haben. Für mich wahrscheinlich der grösste Erfolg im Schweizer Clubfußball, ganz besonders, wenn man jetzt in der modernen Zeit schaut. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Wie ist das möglich gewesen? Wie wenig hat gefehlt bis ins Finale oder zu dem Titel? Welchen Anteil hat der Muri seine Taktik an dem Ganzen gehabt? Also da musst du jetzt noch ein bisschen auspacken.
Hey, sind wir ein bisschen Gedanken machen dazu, ehrlicherweise. Hey, ja, ich glaube, schlussendlich hat es der FCB einfach irgendwie geschafft, in diesen Jahren irgendwie so ein Ding zu kreieren, dass wir einfach international immer noch auch ein Stück weit noch besser sind. Oder dass auch das Quäntchen Glück irgendwie so ein bisschen auf unsere Seite ziehen. Und auch dort, es war eigentlich unglaublich gewesen, nach der Gruppenphase dann immer noch mal einen Schritt weiter zu machen, oder? Und hey, Tottenham und ja, nachher, ja. Was ist? Ja, ist wirklich.
Tottenham ist.
Nein, es ist, also wirklich, es ist
du mich so,
Also, ich bin nicht viel auswärts gereist, aber das ist eine von den genialsten Erinnerungen. Da bist du in dem Stadion und es steht irgendwie plötzlich 2-0 für einen FCB und dann denkst du, hä?
Ich kriege voll ganz gut noch schon, wenn wir jetzt da wieder drüber reden.
Ja, aber es hat so viele Matches gehabt, die so gesehen sind.
Ja, ja.
Klar, es ist eins, aber es hat.
Ich probiere, es ist für mich mega schwierig, das zu strukturieren. Könnt ihr das verstehen? Weil ich mir schon denke, ja, gegen Guimarães haben wir Champions League Playoffs gehabt. Das war so ein bisschen im 2008 gewesen. Plötzlich bist du das erste Mal in der Champions League drin. Da haben wir ganz wenig Punkte geholt, aber gleich in Barcelona so unentschieden gemacht. Und dann, ich weiss, für mich ist das wirklich schwierig, all das wirklich gut zu strukturieren und zu sagen, welche Matches sind jetzt da genau wann gewesen, ja, was ist in der Gruppenphase gewesen, was sind die einzelnen Aktionen gewesen.
Roms, aber Chelsea, ja, auch noch
gegeben. Ich glaube, Chelsea nachher im Halbfinale steht, wo eigentlich der David Luiz mit Rot vom Platz, wo nachher uns eigentlich abschießt, yeah, wo er in die Philippinen, yeah, geht, oder? Wo nachher der Distanzschutz der Unglaubliche macht, das ist dort gewesen, oder? Ja, und irgendwie ein Jahr vorher haben wir sie zweimal in der Champions League, haben wir Chelsea zweimal geschlagen gehabt. Mhm. Ist das neu, oder?
Ja, David Luiz hat das 3-1 dann gemacht, ja, schlussendlich nach
dem Demo. Wir haben 2-1 gewonnen gehabt.
Nein, wir haben beide Spiele verloren gehabt. Also zuerst war es heim, haben wir 2-1 verloren und dann auswärts 3-1 verloren.
3-1 und 3-1, okay.
Aber es ist, eben, es ist knapp gewesen. Ich meine, nach dem 2-1 daheim, alle haben das Gefühl gehabt, eben, wir haben sie in der Champions League gehabt, wir wissen, wie wir gegen Chelsea spielen. Ja, es ist gleich noch etwas möglich, auch in England, oder? Mhm. Aber,
ja, aber dass man da überhaupt dran glaubt hat, weißt du? Also, ich meine, dass man überhaupt
die
mentale Stärke
gehabt hat. Übermut können kreieren.
Ja, falls nicht einmal ein Übermut ist, weil eben, es ist ein bisschen wie Finalissima Bern, man hätte gar nicht dran geglaubt, dass man das verlieren könnte. Und so ist es ja ein bisschen auch in diesen Saisons. Und ich meine, jetzt, wenn ich in die neuere Zeit schaue, wo wir da die Conference League-Kampagne hatten, fairerweise, Trabzon haben wir irgendwie geschafft, dann Nizza irgendwie geschafft, aber dort sind wir nicht im Match und haben dann gesagt, so, oh, die hauen wir auch weg. Ja, also, ich meine, dort ist immer, bist du da gestanden und hast gesagt, oh, wow, jetzt haben wir es wieder geschafft, oder? Aber damals ist es ja schon so gewesen.
Ich meine,
Manchester United geschlagen.
Ja, ja,
ich meine, da hätte ich auch wer will und irgendwie. Ja. Und ich glaube eben auch die Mannschaften sind da angekommen und haben nicht denkt, okay, das wird jetzt ein easy Game.
Ja, voll, bin ich voll bei dir. Plötzlich ist es sowieso losgegangen. Ja, es ist irgendwie auch gegen Bayern schlussendlich.
Also, du
bist plötzlich da.
Der Vergleich hinkt ja jetzt vielleicht brutal, vielleicht mal längst sich jetzt alle im Kopf, aber Thun ist ja jetzt auch ein bisschen so. Ich meine, die gewinnen ja jetzt auch irgendwie ein Match, wo alle denken, wieso gewinnen sie Thun den Match, oder? Mm. Und sie haben jetzt 9 Punkte.
Es ist der Run halt,
wenn du irgendwie
reinkommst.
Aber ist das vielleicht auch eben das Team? Ist damals auf dem Team gewesen, wie jetzt auch Thun ein Team hat, wo du einfach denkst, okay, jetzt sind wir so nah beieinander, da kann jetzt kommen, wer will, und es wird nicht einfach für sie.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist mein Bewusstsein für das ist eine Stärke von mir. Weil für mich war es wie klar, seit ich Juniorenfußball spiele, ich kann es nicht allein, sondern ich komme über den Kontext von einer Mannschaft. Und wir sind Schweizer Meister geworden mit dem IFV, mit dem Innerschweizer Fußballverband, obwohl Nordwestschweiz und alle anderen viel die besseren Spieler hatten. Und nachher ist es wie so weitergegangen. In der U21 hier in Basel, eben, wir waren 88, 89er Jahrgänge, die gegen Erwachsene gespielt haben. Und es hat so gut gepasst. Und nachher hat sich das irgendwie beim FCB wie so weitergezogen. Oder? Du bist ins Ding gekommen, plötzlich hat das alles irgendwie gepasst. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich einzufinden. Oder? Ich glaube, wir haben das Double geholt und dann sind wir Dritte geworden. Und nachher eigentlich mit dem Fink ist das dann so ein Stück weit entstanden. Und das haben wir irgendwie alle dann auch so mitgetragen. Oder? Ich glaube, von Berni als Präsident über den Gegner bis Dürren nach allen ist es irgendwie klar gewesen, das ist der FCB und das ist der Weg. Und das ist ganz klar.
Und mit diesem Mindset kommst du eben schon vor den Junioren rauf?
Ja, und für mich war es immer so, gewesen, ich alleine kann keine Mannschaft vor Problemen stellen mit meinen Fähigkeiten. Ich habe gesagt, ich kann nicht, ich weiss nicht, wie viele Spieler austribbeln, kann, oder nicht jetzt irgendwie einen Distanzschutz, wo alle mega Angst haben. Aber was ich kann, ist im Kontext von der Mannschaft mit einer schlauen Entscheidung, mit einem Kontakt im richtigen Raum, mit dem Auge für einen Mitspieler, ein gutes Gefühl und Erfolg und Chancen kreieren. Und darum ist es für mich immer mega wichtig, dass die um mich herum, dass es denen gut geht, dass es denen gut läuft. Ja.
Du hast jetzt schon so oft über die eine U21-Saison
gesprochen.
Ihr habt in 30 Spielen ein einziges Mal verloren.
Und welches? Das Letzte. Und weißt du, warum?
Zweitletzte.
Zweitletzte.
Weißt du, warum? Wenn du es weißt,
dann laufen.
Scheiße, jetzt hast du nicht auf die Wett gewartet. Selber schuld. Aber
ich sage, ich weiss
laufen hat euch einfach
ein. Und der Simone Gripo und der Fabian Frey sind ineinander reingesprungen, beide Platzwunden.
Spiel. Ja, beide ausgewechselt, gleichzeitig genau, in der 14. Minute.
Genau, so war es eigentlich.
So geil.
Und plus, der Heinz Herrmann hat in dem Winter gesagt, wenn man bis Ende Saison kein Match verliert, würde er sich eine Glatze rasieren. Und dann war für uns wie klar, dass können wir jetzt wirklich nicht den noch gewinnen, den wir den extra verloren.
Den können wir ihm nicht antun.
Nein, das werden wir nicht
antun.
Oh, er hat gesagt, er möchte es, aber nur, wenn die Spieler es auch alle machen.
Ah,
wäre natürlich für die Spieler nicht so schlimm gewesen, würde ich jetzt sagen.
Aber ist nervös geworden.
Ja.
Eben. Ach, im gut. Sommer 2014, ich glaube, wir müssen...
Ja, eben genau das. Den
Sprung müssen wir machen. Sommer 2014, hast du den Abo. Die entschieden, einen Wechsel zu machen, obwohl der ganze Bafi geschrieben hat, Walli bleibt bei uns.
Mhm.
Und dort hast du jemanden kennengelernt. Oder nein, du hast ihn vielleicht auch schon vorher kennt, das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Darum weisst jetzt wahrscheinlich auch schon, wer kommt. Aber mal los, das zweite Memo.
Hey Walli, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich melde mich bei dir beim Podcast, weil ich natürlich auch eine wichtige Frage an dich. Wie ist das damals gesehen in Berlin, wo du in der Europa Cup gespielt hast, auf einer Position, wo du vorher nicht so oft gespielt hast? Und ich wollte schnell fragen, ob du noch weißt, wie der Trainer nachher dich genannt hat. Beziehungsweise mit was für einem grossen Spieler, ehemaligen grossen Spieler er dich verglichen hat. Weißt du das noch? Ich mag mich erinnern, dass es kalt war in Berlin, so wie immer um die Jahreszeit. Dass wir 2-0 gewonnen haben, glaube ich. Und dass du wirklich sehr, sehr gut gespielt hast. Aber vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen. Und vor allem mal sagen, mit welchem, wie gesagt, mit einem grossen Spieler du verglichen worden bist. Also, mach's gut, Wally. Viel Spass im Podcast und bis bald. Ciao, ciao.
Ja, lustig, du machst mich kaputt.
So stimmen wir vielleicht nicht alle gerade auf Anhieb kennen. Fabian Lustenberger.
Ja.
Ehemaliger Weggefährte bei dir bei Hertha.
Ja.
Und dann noch uns allen natürlich bekannt von seiner Zeit bei IB.
Ja, ich hätte ihn gerne daher geholt, ehrlicherweise.
Das habe ich noch nicht angehört.
Ja,
das hast du mir oft erzählt, dass ich du ihn gerne hier angelotzt hast.
Ja, voll, ja.
Man hat geklemmt.
Ja, weiss gar nicht.
Du weißt
es. Ich weiss es, aber ich sage es nicht. Ich darf es nicht sagen.
Aber habt ihr euch schon vorgekannt? Eigentlich vorher?
Wir haben uns vorher erkannt, ja, genau. Wir sind, sage ich, im Kontext Schule immer so ein bisschen in der Nähe gewesen. Und auch erst beim FCL gewesen und ich bei Kriens. Von dem entsprechend haben wir auch immer so ein bisschen Duells gehabt gegeneinander. Und nachher ist er sicher auch zu einer mega wichtigen Bezugsperson geworden, dann nachher in Berlin. Wir sind Nachbarn gewesen und haben da ein bisschen gezeigt, wie wir in dieser 5-Millionen-Stadt bald sicher gut zurechtfindet, ja.
Das ist nicht so einfach dort.
Ja, voll. Nein, aber ich sage so Anfangssachen, so verschiedene Themen, eben wie die Spieler, die hierher kommen, vom Ausland auch haben, oder wo anmelden und Fahrzeuge und was jetzt wie und ja, das sind so.
Wird auch dort so ein bisschen an die Hand
gekommen? Voll, ja, definitiv. Ich bin auch mit meiner Freundin, jetzt mit der Frau, damaligen Freundin hergezogen und seine Frau hat sich auch mega herzlich gekümmert, dann meiner Frau geholfen und das haben wir schon mega wertgeschätzt bis heute, ja.
Aber müssen wir eigentlich auf die Memo zurückkommen?
Ja, voll, hilf mir bitte.
Ich habe das Spiel recherchiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gefunden habe. Und zwar ist das im 2. November 17, einer von deinen letzten Spielen für die Hertha, dort wahrscheinlich ist das gewesen, hast du zentrales Mittelfeld gespielt gegen, entschuldigt Ausspruch, Zorya Lugansk, irgendwie so. 90 Minuten durchgespielt als ZM, 2-0 gewonnen.
Ja, ich weiss auch noch, dass der Paul hat mich dort, ach, was hat er auch gesagt, Mann? Aber ich weiss es nicht mehr. Aber eben, es ist wie es lustig an dem Ganzen ist ja gewesen, dass er mich einfach auf den 6 gebracht hat, also als defensiver Zentrumspieler. Und ich glaube, einfach wirklich gut gemacht habe in diesem Match. Mm. Aber ich habe ja auch null Erfahrung auf dieser Position. Also, steht er nachher, aber es kommt mir im Fall nicht, ich muss es nachreichen. Ich weiss es wirklich nicht mehr.
Ja, logischerweise nicht.
Ich habe ja schon nicht gefragt, wer
es ist. Nein, ich habe gedacht,
ja gut, dann ist es wie klar. Ja, nein, ich
habe
es nicht
gesagt.
Ich kann lustig schnell anleiten, ich kann fragen, aber ich weiss es nicht mehr.
Ja. Sehr gut. Ja. Schade, kommen wir nicht drauf.
Nein, kommen wir nicht drauf. Nein.
Wir haben 57 Mal zusammen gespielt. Einmal noch in der U-Nazi, U21-Nazi, ja. Und ein einziges Mal auch in der richtigen Nazi.
In der A-Nazi, ja, stimmt. Das ist einmal haben wir das gemacht. Jetzt weiss ich sogar noch, welches Spiel, glaube ich.
Willst du probieren?
Südkorea.
Südkorea ist sehr gut möglich und während der Wende nächste Volksfeld recherchiere ich das.
Nein, ich wollte eigentlich mehr fragen. Ich glaube, als du auf Berlin bist, bist du ja so als Königstransfer angekündigt worden. Wie ist das gewesen? Also, du hast jetzt vorher gesagt, ja, für dich ist ja eigentlich immer klar gewesen, dass du ein Team brauchst, ein starkes Team. Und dann heisst es plötzlich hier Bundesliga-Königstransfer.
Ja, richtig. Eben auch in diesem Kontext eigentlich bin ich immer wieder vor die gleichen Aufgaben gestoßen. Und ich habe sie eigentlich immer wieder auch ähnlich probiert zu lösen. Und die Weltmeisterschaft in Brasilien, bin zuerst noch auf Brasilien geflogen, dort die WM kam, nachher dann auch viel später dann zurückgekommen eigentlich zum Mannschaftstraining auf Berlin. Und eben hier verabschiedet vor 30.000, 40.000 Leuten, die Wahlen bleiben aus. Du kannst einen Vertrag unterschreiben, so lange mit Watch und kannst so viel verdienen mit Watch, mehr oder weniger, oder irgendwie kannst alles haben. Und, ich sage ja, es ist einfach, also, erst einmal das ist für mich ein emotional absolut gigantischer Abschied gewesen. Das habe ich nach wie vor mega in mir drin, das Gefühl. Ja, und dann eben kommst du, wie du sagst, steht dann eigentlich vor vollendete Tatsachen und ich habe mich ehrlicherweise nicht zurechtgefunden. Nicht zurechtgefunden im Training. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, all das, wo ich das Gefühl habe, wie Fußball funktionieren sollte, funktioniert nicht. Du hast plötzlich hat's geheißen, ja, jetzt machen wir 1 gegen 1 und du machst gegen Enes Ben Hatira, der einfach so ein absoluter Strassenkicker ist. Der hat mich einfach verarscht nach Strich und Faden. Ja, sorry. Nein, das ist einfach ein brutaler Büffel. Nein, sorry, es ist wie so. Und dann ist so mega in das wieder genau das gekommen, nämlich du musst dich jetzt eigentlich beweisen als Einzelspieler im Kontext von dieser Mannschaft. Du musst dich wie raus tun. Und dann war es wie so, hat ein Trainer auch dann das Gefühl gehabt, hey, er muss erst in die 23 noch ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und dann habe ich dort dann auch wieder nach dieser gewissen Zeit einfach gesagt, ja, hey, schau, ich nehme mich dem an. Und ich wollte mich da durchsetzen. Und nachher hat sich so ergeben, dann war Stuttgart daheim gewesen. Ja, geht ein paar Minuten, 16er, es gibt Tümmel, ich komme am Ball, einer will den Wegschlag, Benalti, 1-0 für uns. Nachher auch eine Kontersituation mit dem Enes, wo ich ihn lassiere, läuft der Leik aufs Gold, ist 2-0. Und nachher gewinnen wir und dann bin ich drin gewesen. Oder? Und ich habe das wie auch schon auch können, so mich selber so weit treiben, um zu sagen, hey, schau, jetzt ist es einfach absolut wichtig, dass deine Performance stimmt. Aber ich habe für mich immer gewusst, dass ich den Kontext von dieser Mannschaft brauche, weil ich einfach sicher war, dass wir da erfolgreicher sind. Und das Lustige ist, das hat sich dann auch wieder dann automatisch so anfangen einpendeln. Plötzlich bin ich Mannschaftsrat gewesen, das hat sich anfangen strukturieren. Es ist plötzlich sind es irgendwie gute Typen gewesen, über Brooks, Gelbrett, Johnny Heitinger, Lusti, ich. Und plötzlich werden wir Fünfte, kommen in die Europa League. Fünfte, kommen in die Europa League. Wir sind fast abgestiegen, irgendwie wegen einem Goal nicht oder wegen einem Punkt. Sonst wären wir abgestiegen. Und ein Jahr später spielen wir Europa League. Also sind wir wirklich davor dabei. Und für mich, wie so von den Einzelspielern her, nicht, dass du jetzt sagst, hey, da hat es Spieler drin, wo du denkst, wow. Sondern wir haben einfach wieder im Kontext von dieser Gruppe funktioniert.
Aber das zeigt ja gerade ein bisschen das, was wir vorher diskutiert haben. Bin mit den Spielern, die hier ankommen, wo man vielleicht zum Teil auch Zeit geben muss. Es gibt Spieler, die kommen, funktionieren gerade. Aber jetzt eben, wenn man die jetzt gescoutet hat, hier, dann denkst du, oh, wow, du bist der Finalissima, oder?
Ja, voll.
Funktioniert da wie eine Eins, den holen wir und dann stehst du dort und dann funktioniert es halt dann trotzdem plötzlich nicht gerade von Anfang an. Und das ist ja, eben, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich meine, ihr macht euren Job ja genug gut, um zu wissen, okay, der kann etwas oder der kann nichts. Und wenn er vielleicht in einem Kontext oder in einem Umfeld sehr gut funktioniert, heisst das ja nicht gerade, dass er da von Anfang an gerade funktioniert.
Ja, und das war für mich immer auch die Frage gewesen nach dem Attribut, das jemand muss können muss. Und das ist sicher so mega wichtig. Du musst ja wie... Du kannst ja nicht einen Stürmer holen und von ihm erwarten, dass er verteidigen kann, wie ein Innenverteidiger. Und umgekehrt genau das Gleiche. Und das ist ja immer so ein Ding, wenn du als Verein... Viele Vereine haben wie so eine ganz klare Struktur, haben wirklich ein ganz klares Ding, wie sie Fußball spielen wollen. Und dementsprechend holen sie auch die Spieler. Und das ist das, was ich finde, sehr erfolgsversprechend ist. Die Schwierigkeit entsteht ja wie so ein bisschen in diesen Schnittpunkten, wo du das Gefühl hast, du hast alles Geld von dieser Welt. Also du kannst jeden Spieler holen, was machst du jetzt? Oder wer sind wir eigentlich? Was wollen wir gewinnen? Wie viel Geld wollen wir für das ausgeben? Was passt, wie viel wollen wir für das investieren, oder? Und es gibt auch viele Vereine, die das gar nicht können und nur über die menschlichen Komponenten kommen. Und das war für mich natürlich mega gut gewesen über die Zeit in Kriens, oder? Wo du wirklich gesagt hast, hey, mega familiär, mega bist füreinander da so links und rechts. Und dann auch merkst, hey, du kannst eigentlich grössere schlagen. Und das ist ja das mega Schöne, die Unvorsehbarkeit im Fußball. Dass du einfach die Grossen kannst schlagen.
Darum lieben wir den Sport.
Genau, oder? Und das ist das, denke ich, was es ausmacht. Und das habe ich immer mega gerne gelebt, ja.
Der Maxi wird jetzt gerade rot, aber ich habe schnell lustig gefragt, wer er denn gemeint hat. Und haben gerade geantwortet, es ist der Andrea Pirlo. Und vorher haben wir die Voice gelost zusammen. Dann hat der Maxi gesagt, nein, sicher der Andrea Pirlo.
Ja, ja. Ich habe die Frisur dort, vielleicht auch von deiner Statur, ja. Deinen Pass und so.
Ich kann noch etwas Gutes dazu sagen. Und zwar, es hat auch Relevanz für den FCB. In dem Spiel habe ich einen Richtungswechsel drin gehabt, was gemacht hat, Klick. Und dann habe ich gewusst, der Meniskus ist wieder durch. Und hat den Wettig gespielt und dann hat er operiert.
Sehr gut. Also dann nutzen wir das jetzt gerade als Überleitung.
Ja.
Weil eben, du bist ja dann zurück zum FCB gekommen, die Verletzung hat sicher auch noch ein Stück weiter zu weiter, wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Warum denn überhaupt zurück zum FCB? Wieso nicht weitere internationale Karriere? Wieso nicht irgendwo grosses Geld verdienen? Oder?
Ja, ich denke sicher auch die Verbundenheit zum FCB und nachher sicher auch die Nähe zum Marco, wo der in dem Moment Sportchef wurde oder sie ist. Dann sicher auch so, sag jetzt, die Ausgangslage bei Hertha, wo ich eigentlich auf einen auslaufenden Vertrag zugelaufen bin, sozusagen. Aber wir hatten jetzt nicht ein Gespräch, also jetzt nicht geheißen, wir wollen nicht verlängern oder so, aber ich habe so ein das Gefühl gehabt, in dem Moment passt es irgendwie. Und ich hatte ein, zwei Mal die Möglichkeit, früher bei Hertha nochmal einen Schritt mehr zu machen. Und das haben wir auch abgeklärt, ob das irgendwie möglich ist. Das ist dann von Hertha-Seite eigentlich abgelehnt worden. Und nachher ist es für mich wie so gewesen, eine schöne Vorstellung vom Heiko. Ja. Weil, ja, also, eben, ich sage ja, irgendwie hat sich das halt einfach schon so ergeben, dass ich wie jetzt im Nachhinein das Gefühl hatte, oder das Gefühl habe, meine Fähigkeiten und ich als Person haben einfach unglaublich gut zum FCB gematcht in dieser Zeit. Ja. Ja, ich weiss nicht, das ist einfach so. Ich habe das Gefühl gehabt, hey, vielleicht hat mir irgendetwas gefehlt von der, ich weiss jetzt nicht, von gewissen Attributen, dass du wirklich sagst, hey, der geht jetzt Türen und landet bei den ganz Grossen. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so gewesen, dass die Sachen, die ich können, dann eigentlich am FCB mega viel geholfen haben, um können erfolgreich sein.
Hast du dich in Berlin dort vielleicht auch als Mensch ein bisschen verändert oder so? Oder dass du gemerkt hast, gewisse Werte sind dir vielleicht gar nicht so wichtig, die jetzt irgendwie mit dem Fußball zusammenhängen?
Bestimmt, ja. Aber ich denke, ich bin vorher auch schon wieder viel an so Punkten gewesen, wo ich sicher vieles hinterfragt habe. Ich glaube, das ist auch ein Thema, glaube ich, wo ein, zwei Podcasts alleine wird. Ich habe es auch schon gesagt, ich habe oft im Erfolg auch eine gewisse Trauer empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gar keine Zeit für das. Ich habe auch oftmals, wenn wir viel besser gewesen sind, ein gewisses Mitleid gehabt für Gegner. Ja, nein, aber wie so, ja, einfach so ein gewisser Moment, wo es auch mega streng war. Ich meine, ich bin 200 Tage weg gewesen, ich habe 60 Matches gemacht im Jahr. Oder wir sind nonstop unterwegs gewesen. Wir haben auf den grössten Bühnen gespielt auf der Welt. Vor 80'000 Leuten, vor 90'000 Leuten oder im Wembley oder weiss nicht wo. Und aber auch halt Cup-Match in der Region. Und hey, als irgendwie als 18-, 19-, 20-Jährige, das alles irgendwie können, ganz klar mental können, einzuordnen, finde ich einfach unfassbar schwierig. Weil du kommst ja irgendwann an diesem Moment und du sagst, hey, wie hast du das eigentlich verdient? Weißt du, so, oder was hast jetzt du genau richtig gemacht, was ein anderer nicht hat? Oder, und dann gleich wieder, oder? Es ist dann wieder ein Zirkus, es ist ein Showbusiness und du musst wieder Leistung bringen und das. Und dann, weiss nicht, wirst du wieder gelobt und dann wirst du wieder in den Boden gedrückt. Ja, Alt-Berlin haben wir sicher mega gut da, um diese Sachen können, ein bisschen zu reflektieren. Wir haben eigentlich im ersten Jahr ja nicht international gespielt.
Mal ein paar Wiener
ganz etwas Neues gewesen für mich. Normale, keine englischen Wochen. Und das haben wir sicher dann auch die Weite gegeben, nochmal eine gewisse Offenheit gegenüber vielen anderen Themen, um das können zu überdenken und zu entscheiden. Ja.
Aber das sind Gedanken, das macht sich ja nicht jeder Fußballer.
Weißt du, weiß nicht.
Das, yeah. Also, meine, ich kenne dich jetzt auch schon genug gut, um, weil ich das, ja, also, es ist mir jetzt nicht neu, was du jetzt erzählt hast, darum ist es mir schon wie ein bisschen normal, wenn ich mit dir rede, oder? Aber die Gedanken, die du jetzt geschildert hast, oder? Mit dem Mitleid für einen Gegner, oder irgendwie, das Trauer im ich weiß genau, was du meinst, dass man es gar nicht richtig fassen kann und dass vielleicht auch zum Teil auch ein bisschen schnell geht oder eben, wieso habe ich jetzt das verdient? Das sind ja Gedanken, die nicht jeder hat. Also du bist ja so ein geerdeter Mensch und so ein Mensch, der alles hinterfragt. Ja, das ist ja auch speziell, dass jemand wie du das überhaupt dann so weit bringt. Weil so Gedanken können ja auch hinderlich sein oder können einem ja auch bremsen. Bitte.
Ja, voll. Ich glaube, ich kann wie so gleich auch so ein Leading-Helper-Syndrom und sicher auch so ein ausgeprägter Sinn eigentlich für Gerechtigkeit. Ich habe Mühe mit Sachen, die ungerecht sind. Aber es ist natürlich auch eine individuelle Wahrnehmung. Oder? Vielleicht ist es auf dem Feld eine Situation, wo nur ich dann in dem Moment als ungerecht empfinde und durch das irgendwie eine Wut oder irgendwie eine Motivation mehr haben können, irgendwie aus dem Bauch kreieren, wo nachher der im FCB geholfen hat.
Aber wie ist es denn für dich gesehen, dass du für gewisse Fans dann wie so ein bisschen auch ein Hassspieler gewesen bist, also gegnerische Fans?
Das haben wir überhaupt nicht ausgemacht. Ich habe auch Verständnis dafür. Ich denke mir, wenn du 25 Jahre lang irgendwie willst, Schweizer Meister werden und nachher kommt da irgend so ein Bubi vom Nachwuchs, wo im letzten Spiel den Match entscheidet, dann nachher finde ich das völlig okay, wenn du nicht das Gefühl hast, dass das jetzt ein mega quasi absoluter Sympathieträger ist. Ja.
Kann man nachvollziehen.
Ja. Und eben, ich sage auch, natürlich, es geht mega viel um Emotionen. Und ich habe das auch gelebt. Ich sage jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht jemand gewesen, der nie ausgeteilt hat. Nein, im Gegenteil. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, ja, okay, dann challengen wir uns. Dann, weißt du, was ich meine? Dann kämpfen wir drum. Und das kann ich schon annehmen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ja. Von dem her, natürlich hatte ich manchmal das Gefühl, es ist ungerechtfertigt. Vor allem, wenn sag jetzt, die Medien ins Spiel kommen. Darum habe ich dann eigentlich auch schon relativ früh entschlossen, das nicht mehr zu konsumieren. Aber das war für mich schon immer ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, hey, schau, jetzt steht ein Megakampf. Und dann kommt wie nochmal ein Kampf mehr dazu, wo einfach nicht objektiv ist. Das hatte ich schon ab und zu gehabt.
Du hast ja gesagt, du hast so ein schönes Heiko, hast du dir vorgestellt. Vielleicht war es ja dann auch nicht ganz so schön, wie du es dir vorgestellt hast. Es war nicht ganz einfach, die Zeit nach der Rückkehr. Der Cup-Titel 2019 war so ein wichtiges Pflaster für die FCB-Seele dort zu diesem Zeitpunkt. Aber man muss sich halt auch erinnern, es ist jetzt auch schon über 5 Jahre her. Die Erwartungshaltung dort war eine andere. Die Meistersaison war noch nicht so lange her. Ist der Titel irgendwie eine Art Wehmutstropfen gewesen, auch für dich? Oder wie schaust du auf diesen Titel zurück jetzt?
Hey, voll. Und ehrlicherweise war es für mich wie so gewesen, hey, ich glaube, das ist der letzte für eine längere Zeit. Weil aus meiner Perspektive ist es einfach so, dass in dem Zeitpunkt, wo ich zurückgekommen bin, im Trainingslager in Basel, wie für mich einfach das Gefühl nicht mehr rum war. Also der Grund, warum ich eigentlich zurückgekommen bin, ich habe wie nach dem gesucht. Und ich habe natürlich auch jenseits Leute gefragt und gesagt, hey, was ist passiert in diesen Jahren, wo ich weg war, dass das Gefühl nicht mehr da ist?
Was hast du für Antworten bekommen?
Hey, nicht so befriedigend. Also weißt du, es war wie so, hey, keine Ahnung, wir spielen super Fußball und es ist alles gut und mach dir keine Sorgen und wir sind auf dem richtigen Weg. Weißt du, so, hey, wir sind Zweite, aber wir werden es wieder regeln, wie jedes Jahr und so ein bisschen. Aber für mich hat irgendwie wie das so nicht mehr so gepasst. Oder? Jetzt im Nachhinein kann ich natürlich viel differenzierter auf viele Sachen anschauen oder viel Verständnis auch für all das, was abgegangen ist. Und das eigentlich für mich schon recht gut einordnen alles, ja.
Ja, von etwas, wo du wahrscheinlich eher nicht Verständnis hast im Nachhinein. Wir müssen es ansprechen. Es ist etwas, wo weil du vorher auch Gerechtigkeitssinn angesprochen hast und so, ist die ganze Beurlaubung gewesen. Ich nehme an, das ist aus der Fansicht auch noch sehr präsent, das ganze Thema. Nach einer 2-6 Niederlage in Winterthur, wo wir eh schon rechte Unruhe hatten, rund und im Club, ist dann die Beurlaubung gekommen. Jetzt mit ein paar Jahren Abstand, wie ist es dir gegangen in dem Moment? Was ist da in dir vorgegangen?
Ja, ich habe wirklich auch am Morgen, bin ich verwacht und habe gedacht, ich bin im falschen Film. Weil ich habe mir dann wirklich so gedacht, hey, was kann eigentlich alles falsch laufen, damit so ein Fall kann eintreten kann? Aber jetzt so im Nachhinein ist für mich wie so, wenn ich mir vorstelle, die ganzen Jahre, wo der FCB einfach Meister wurde, ist bis zum 17. Was das alles gebraucht hat, vom Berni und vom Gegge, vom ganzen Verein, auch, ich sage jetzt, finanzielle Risiken, die du vielleicht immer weiter treibst, zum sagen, hey, du willst auch Qualität der Spieler haben, die das wieder generiert, zum nachher eigentlich zu dem kompletten Wechsel von allem, oder auch hinterfragen von dem bisherigen Weg, weil es auch gar nicht mehr möglich ist, weil es nicht finanziell nachhaltig ist, so whatever, keine Ahnung, oder ich weiß auch nicht, jetzt jedes Detail genau, aber wie war der Ablösungsprozess gewesen? Was ist nachher dort entstanden? Hat das dann nicht so funktioniert? Oder was hat gefehlt, dass wir das nicht können, irgendwie das auf den Boden bringen? Dass man wie gesehen hat, hey, look, es geht weiter. Und ich sage jetzt, die ganze Unruhe im Verein oder die ganzen haben halt einfach auch wieder so Vakuum gegeben oder Möglichkeiten gegeben, denke ich, für Leute auf Positionen, wo einfach nicht nachhaltig war oder wo man wie das wie vielleicht wie zu wenig überlegt hat und das eigentlich wie aufgegeben hat. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hey, wie schwierig ist das nach all diesen Jahren, das einfach immer und immer und immer und immer weiter können, so weiter sein, weil wir haben nicht im FCB in der Schweiz nicht die Möglichkeiten wie in Deutschland, England, Spanien, wo Fernsehgelder so horrend sind, wo der Stadien gehört, wo du so Einnahmen hast, wo du einfach das Risiko immer und immer weiter kannst fahren, was einfach dann nicht das finanzielles Risiko ist. Also ja, und das hat sich dann halt einfach so immer weitergespielt und irgendwann ist halt einfach die Situation gekommen, wo man mir dort mitteilt hat, dass man jetzt auf junge Spieler setzt und dass es darum keinen Platz mehr hat für mich. Ja, was soll ich sagen? Nachher bin ich irgendwie daheim und habe gedacht, ich will gerne wissen, was der Grund ist. Und dann ist mir dann auch irgendwie mal ein Schreiben bekommen, so à la, ja, ich habe nicht immer die richtige Marke, also Sockenmarke an im Training und komme auch nicht regelmäßig mit dem Geschäftsauto, also mit dem Sponsor, den wir haben. Aber es ist wie so ein kleiner Teil von dem Ganzen, der mir einfach unglaublich wehgetan hat für mich persönlich. Auf die einen Seite eigentlich viel mehr für den FCB.
Also das hat unglaublich emotionalisiert. Also da hat es am gleichen oben noch eine Demonstration gegeben in der Stadt, wo ich auch gegangen bin. Also, es ist ja unglaublich gewesen. Das ist auch das Erlebnis, das war ja Corona-Zeit. Dass man dann sagt, hey, wir müssen irgendetwas machen. Wir müssen mit dem Ärger, mit dieser Wut, mit dieser Enttäuschung müssen wir irgendwie können umgehen. Und dann ist relativ schnell einmal, hat es geheißen, man trifft sich auf dem Bafi. Alle natürlich mit der Maske. Also das war sehr emotional gewesen. Und ich glaube, es hat sehr viel drin gespielt. Das ist ja nicht das Erste, was aus Fansicht so ein bisschen unglücklich gelaufen ist, sondern es war wie so eine Kaskade gewesen. Aber dass dann so eine Identifikationsfigur so abgesägt wird und man wie komplett, also man hat das Gefühl gehabt, in dem Club gibt es keine Menschlichkeit mehr. Also das ist weg. Das ist einfach weg. Und ja, dann haben wir irgendwie nur die Möglichkeit gehabt, auf die Strasse zu gehen, um irgendwie dem Kunst zu tun. Also ich weiss nicht, wie viel FCB-Spieler es gibt in der Geschichte, auf die Strasse sind, demonstrieren. Also das ist ein sehr, sehr
Moment, in einem Moment, wo man gar nicht hätte dürfen auf die Strasse
gehen. Wo man nicht hätte dürfen auf die Strasse gehen.
Ja. Nein, es ist natürlich auch für uns, also jetzt, ich habe das auch ja heute noch miterlebt und ich kann jetzt auch nicht alles erzählen, aber wir sind natürlich da zum Teil zwischen. Nein, es ist für uns, ich sage jetzt mal, in der Com-Abteilung auch mega schwierig gewesen. Du hast einerseits hast du den Hut vom Arbeitgeber an, wo du auch irgendwie musst, loyal sein zum Arbeitgeber und gleichzeitig bist du aber auch mit dem Club verbunden und merkst jetzt gerade, okay, jetzt sind wirklich die Pfeiler des Clubs am Wanken. Dann hast du noch den Walli, wir haben jeden Tag sehr viel Kontakt gehabt. Da ist die menschliche Ebene, ja, das ist so viel zusammengekommen und dann ist das Ganze, eben das Corona ist noch gesehen und es ist irgendwie alles so, es hat sich eben wahnsinnig aufgebaut und angestaut und dann ist die Explosion gekommen und wir haben ja gar nicht gewusst, wie wir das sollen kommunizieren und es ist eine rechte Hilflosigkeit da gewesen von uns, aber irgendwie an ganz vielen Positionen im Club, habe ich gemerkt, ja, es war eine der schlimmsten Zeiten, sag jetzt einmal, in einer Kommunikationsabteilung zu arbeiten, weil du musst etwas kommunizieren, wo gar nicht richtig kannst kommunizieren. Man hat sich dann im Nachhinein hat sich der Club auch wieder entschuldigt und es ist so viel zusammengekommen in dem Moment, wo für uns völlig schwierig war, um irgendwie das zu handeln. Ja.
Ja, es ist ja dann auch noch das Video dann auftaucht vom Karl Odermatt irgendwie im Hinterhof vom Canterbury. Und das ist ja dann auch irgendwie typisch für die Zeit, dass genau in dieser Zeit dann irgendjemand das hört und das filmt.
Aber das ist eben fast zwei Monate. Ich habe es eben ja, in der Vorbereitung auf den Podcast natürlich nochmal, weil es sind so viele Sachen passiert in diesem Jahr. Also ja, ich habe das gar nicht mal alles wieder. Und ich habe das schnell
chronologisch. Siehst du, wie es mir geht mit diesen 15 Jahren? In einem Jahr schon.
Nein, ich habe das chronologisch auf. Und das ist zwei Monate später gewesen. Und ich weiss noch, ich bin hier auf Vaduz gefahren und im Auto und mein Handy hat wirklich auf Touren schellen. Und ich bin irgendwie noch eine Viertelstunde vor Vaduz weg gewesen und dann dachte ich, oh, jetzt Leute dann nachher zurück. Und dann hat einer am anderen nachgelöst, der Medien, einer am anderen. Und dann irgendwann habe ich mal einen abgenommen. Dann hat er gesagt, hey, hast du das Video gesehen? Und ich so, nein, ich bin am Autofahren seit 2 Stunden. Dann hat das Video geschaut. Und dann bin ich eigentlich direkt angekommen, Vaduz, in die Garderobe zum Walli. Natürlich hat die Mannschaft auch schon gesehen, das Video. Und es ist irgendwie eine Stunde vor Kickoff gewesen. Ja. Es ist so absurd gewesen, dass dann so ein Video noch auftaucht, oder? Ja, irgendwie. Und auch das ist wieder ein bisschen irgendwie verarbeitet. Nachdem du eigentlich denkst, okay, jetzt ist langsam die Wogen noch nicht glättet, aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass jetzt 5 Meter Wellen da gewesen sind. Dann ist das natürlich auch wieder ein Vulkan gewesen, der ausgebrochen ist. Und
ja. Nein, ich glaube, für mich war es wie so gewesen, so im Nachhinein ist es schon auch so, dass die Ära, die dort jetzt eingegangen ist, dass es wie jetzt im Nachhinein man einfach auch muss sagen, dass das eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit war, zu sagen, hey, wir machen einfach einen klaren Cut und wir wechseln alles aus, wo dort ein Entscheidungsträger war. Und man sagt jetzt machen wir jetzt sind andere Leute und wir machen genau gleich weiter. Und ich glaube, dass dem hängst du aber wie hinten nachher, weil du in Basel ja wahrscheinlich nicht kannst sagen, willst du nicht Meister werden oder es wird vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger sein. Aber auch dort hatte ich so jetzt im Nachhinein das Gefühl gehabt, wäre so ein ehrlicher Umgang mit dem Ganzen, zu sagen, hey, so die Transparenz, ich glaube, das ist das, was die Fans wollen. Ich glaube nicht, ich habe das auch selber empfunden. Ich habe bei weitem nicht jeden Match gut gespielt. Ich habe bei weitem auch viele Minuten gehabt, die einfach nicht gut waren. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn du da einfach alles gibst, dann bekommst du es zurück. Wenn es am Schluss nicht reicht, zum Schweizer Meister werden, egal, probieren wir es ein Jahr später wieder. Also es ist nicht an absolute Erfolg gekoppelt. Aber ich glaube, du musst wie sagen, wir wollen einfach den FCB-Fans brauchen eine gewisse Transparenz, damit sie sehen, hey, da wird nachhaltig, vernünftig geschaffen. Das sind die Ideen, so und so sieht es aus und das ist unser Plan. Und wenn es nicht gut geht, dann jawohl, hey, schaut, es ist aus dem und dem Grund nicht gut gegangen.
Ja, ich glaub,
dort ist der FCB so in einer Selbstfindungsphase gewesen, wo, denke ich, schlussendlich gipfelt hat mit meiner Freistellung. Ja.
Also auch in einer Sackgasse war man gewesen, man ist schon gar nicht rausgekommen.
Effektiv, und dann ist wahrscheinlich vielen Unrecht da geworden. Und darum nochmal, ich sage die Geschichte, wo die Fans dann auf Gas gegangen sind, die Briefe, die ich bekommen habe, der Captain Bänderli, Captain von uns, das ist für mich eigentlich ja, mehr wert als die Meister. Also weißt du, was ich meine? Es, wirklich, das ist für mich so, und ich denke, fuck.
Bescheid von uns?
Ja.
Ich meine, das Graffiti an der St. Jakobstrasse, ich war fast jeden Tag da durch, es erinnert einem schon halt immer wieder ein bisschen an die Zeit. Oder? Das ist, und ich glaube, wenn man das Positive von dem, wenn es etwas Positives gibt zum Rausnehmen, dann ist es eben das, was du jetzt gerade gesagt hast. Man hat schon auch die Lehren gezogen, auch für die Zukunft, ja, wie man muss mit dem Club umgehen und wie man gegen außen auch gewisse Entscheidungen kommunizieren und transparent sein. Das ist das Entscheidende, genau. Was du vorher gesagt hast, ich glaube, und die Lehren hat man gezogen, die hat auch die jetzige Führung gezogen, auch jetzt passieren immer noch Fehler. Ich meine, es wird nie fehlerfreies Umfeld sein, in so einem emotionalen Umfeld, wie das im Fußball ist. Aber ja, die Lehre müssen wir ziehen.
Aber hast du nie den Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, FCB, das ist es gesehen, jetzt habe ich genug. Ich mache etwas komplett anderes. Ich schließe ab mit Fußball.
In dieser Zeit natürlich schon, ja. Doch, jetzt ist es wirklich so, dass.
Du hast ja dann auch ein Jahr später deine Karriere beendet.
Ja, voll. Also dort in dieser Zeit von der Freistellung bin ich dort auch meiner Frau gesagt, hey, irgendwie habe ich, glaube ich, jetzt alles gesehen. Also irgendwie, ich habe irgendwie alles erlebt. Jetzt habe ich das Gefühl, ich weiss nicht, was soll jetzt noch kommen. Ich habe gesagt, schau, ich weiss, ich werde mich wieder zurückkämpfen und ich werde dort wieder spielen. Ja, schlussendlich auch eben noch ein paar Goal, also das 100. das 101. Goal noch geschossen und immer noch mega gute Momente gehabt. Und, aber es war schon so gewesen, vom Gefühl her, für mich so, zu sagen, hey, ich glaube, das ist abgeschlossen. Ja.
Aber die Spielerkarriere, wenn
du jetzt kommst du, schreibst du Zeit an, dann zeigst du auf und dann schiebst du
noch. Im Gefühl, dass wir schon relativ lang
sind. Wir sind schon viel zu lang. Ich hoffe, ihr und auch die Leute hier beim Zuhören bringen noch extra 15 Minuten auf heute. Das wird die längste Folge, die wir je gehabt haben.
Aber nein, was ich eigentlich noch wollte sagen, persönlich hat es ja eigentlich auch aufgehört mit einem Marsch wieder. Das ist schon auch noch eine Episode, die, finde ich, noch erwähnenswert ist. Sind ja, du bist ja dann bei deinem letzten Match
dazugeschlichen, ja.
Genau. Du bist eingestiegen beim Bafi, wo nochmal die Fans einen Fanmarsch gemacht haben ins Stadion. Du bist mitgelaufen, trotz Aufgebot, logischerweise. Aber jetzt eben, wenn du zurückschaust, jetzt einmal, wenn man nur die Spielerkarriere anschaut, ist es für dich auch versöhnlich gewesen am Schluss, dass du kannst sagen, okay, hast mit gutem Gefühl aufgehört.
Hey, für mich absolut perfekt. Weil für mich war klar gewesen, im 14, das ist mein Abschied. Ja, weil ich mir wieso gedacht, hey, das Konstrukt zu verlassen mit dem Pippi, mit dem Alex, mit dem Fabi, mit all diesen Jungs dort, die wir zusammen hatten, freundschaftliches Verhältnis. Die Zeit war wie vorbei gewesen, und ich wusste, ich werde nie mehr kommen. Das ist einfach vorbei. Und dann hat er ein Double geholt, dort eben die Leute nochmal gesungen, mein Name auch schon irgendwie ein Lied können, komponiert worden. Für mich war es wie so, hey, das ist ein Abschied. Und nachher war für mich wie so, hey, ich kann unbedingt das 100. Goal schiessen. Ja, die 400 Matches habe ich auch irgendwie gedacht, hey, komm, das wäre überragend. Ich kann mich aber nie irgendwie so an diesen Zahlen aufdingseln. Aber für mich war das wirklich ein runder Abschluss. Mhm. Klar, der Trainer wollte mich nicht einwechseln, da musste ich nur schnell auf die Hinterbeine stehen und sagen, dass er mich wenigstens ein paar Minuten lassen wir spielen. sonst würde ich wahrscheinlich da nicht sitzen und sagen, es war alles super gewesen, aber so doch.
Gut, dann nehmen wir das jetzt gerade als Schlussstrich. Mhm. Wir haben nämlich noch unsere beiden Community-Kategorien offen. Und zwar rufen wir jetzt die Tabea an. Sie hat sich beworben, um 3 kurze Fragen und ich live im Podcast stellen. Mhm. Wenn jetzt eben auch ein bisschen Gas gibt, sie muss wieder zurückarbeiten.
Also, ja.
Du musst dich nicht besonders lang halten, extra mit Antworten, wenn die jetzt aber auch nicht zu kurz binden. Ich starte noch schnell die Aufnahme, dass man dann die Tabea auch gut hört bei uns im Podcast. Hallo, Tabea, hörst du uns gut?
Hallo zusammen. Ja, ich höre euch gut, ihr mich auch.
Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Ich gebe dir gerade weiter an Wally und dann darfst du deine 3 Fragen noch stellen.
Tipptopp. Hallo, Wally.
Hey, Tabea. Hi.
Und zwar, ich würde gerade für die erste Frage einen Schritt zurück in die Vergangenheit machen. Und zwar, welchen Moment in deiner Karriere würdest du gerne nochmal erleben?
Als ich das erste Mal ins Jacqueline gelaufen bin. Ich habe das Gefühl, es sind so, der hat sich so gewusst, so, hey, jetzt spielst du. So, und das erste Mal, da war ich so nervös gewesen und ich habe irgendwie so kein Empfinden mehr an dem Moment so richtig. Zum sagen, wie ist das gewesen, wirklich das erste Mal, wo ich in diesem Spielertunnel gestanden bist und gewusst hast, jetzt gehst du durch Senft oben und rein. Das würde ich gerne nochmal haben.
Schön. Dann für die zweite Frage würden wir gerade einen Sprung in die Gegenwart machen. Was fällt dir im Moment am meisten am Profi-Alltag?
Das Fremdbestimmte. Nein, Spass. Hey, ja, ich muss schon sagen, ist natürlich schon so, dass die Struktur, die du hast, eigentlich im Profifußball eigentlich auch etwas Schönes hat, oder? Es wird eigentlich geplant, wo du durchreist ist zu diesen Match, dann weißt du auch immer, bist du in einem guten Hotel und ums Essen musst du dich auch nicht kümmern. Von dem her ist das sicher etwas, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, wenn dann plötzlich, dir quasi um alles musst selber kümmern.
Ja, das glaube ich. Gut, und dann für die dritte Frage ein kleiner Ausblick. Und zwar, was würdest du einem jungen FCB-Spieler mit auf den Weg geben?
Ich habe das vorher im Podcast schon ein bisschen angetönt. Was für mich wirklich das Wichtigste ist, ist so ein bisschen eine Resilienz zu entwickeln für schlechte Momente. Eben, wenn dich der Trainer nicht aufstellt, wenn du schlechte Matches oder dass du wie einfach die Motivation oder den Antrieb immer wieder findest, um zu sagen, hey, ich will gut trainieren, ich will das Beste aus mir rausholen. Dass du wie so ein bisschen resilient wirst gegenüber diesen Frustrationen. Ich finde, dass das heutzutage etwas vom Wichtigsten ist, zum können Profi werden.
Ja.
Sehr gut.
Ist das gut so?
Das hast du gut gemacht.
Gut. Dem Fall.
Danke vielmals.
Sehr gerne.
Und viel Spass dann beim Losen vom Podcast.
Danke vielmals, dass ihr dabei seid.
Ciao. Tschüss. Ciao.
Sodeli. Und eigentlich haben wir jetzt dich als Mensch noch ein bisschen besser wollen kennenlernen.
Ja, ich glaube, das haben wir trotzdem ein bisschen.
Mhm. Würde ich auch meinen. Haben wir immer wieder einiges Spannendes über dich erfahren.
Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir es nicht schaffen.
Nein, also, du musst einfach nochmal kommen. Ja. Das geht gar nicht anders. Ja. Wir haben jetzt noch die Abschlussfrage aus der Community.
Okay.
Die haben wir gesammelt auf X und auf Instagram. Wir haben die Leute die Frage einreichen und der Benni kennt sein Endli eigentlich schon. Er darf jetzt hier noch drei Fragen für die raussuchen, die wir kurz abhandeln zum Schluss.
Okay.
Nein, du musst klicken, das UI-Technik.
Ah, die sind das so.
Ja, die letzte Folge ist ja schon 2 Monate her. Muss
man sagen. Ja. Ist immer noch am Drehen.
Ah, spannend.
Ja, schade.
Ist aber nicht so. Wirst du jemals wieder für ein Fußballteam auf dem Platz stehen? Also in Klammern Amateur, Senioren und so weiter.
Nein. Ganz einfach. Ich kann auch schon 2-3 Matchspiele von Freunden von mir, die in diesen Mannschaften sich zum Teil rumtummeln. Und es ist einfach unterstehen. Nein,
wirklich. Also vom Einsatz.
Ja, es ist einfach fies und so. Und auch, ja, einfach manchmal ein bisschen fies. Es ist wie so, denke ich mir so, wow, nein, ich könnte mir das, glaube ich, wirklich nicht nochmal antun.
Es ist Mitleid.
Aber auch lustig, weißt du, wirklich mega lustige Sprüche, die man draussen hörst, wo sie sich gegenseitig aufziehen oder so. Aber ich war wirklich fest am Lachen gewesen. Und ich wieso denke ich, nein, ich schaffe es nicht. Und auch wegen der Verletzungen nicht. Ich habe zweimal das Knie operiert, ich habe immer gesagt, das dritte Mal sollte ich das Knie nicht einmal operieren.
Ja, verständlich. Und du würdest sicher nicht ein paar Sprüche noch abkriegen auf dem
Platz. Ein paar abkriegen, wahrscheinlich auch ein paar Grätschen. Darum tue ich mich da selber schützen vor dem Ganzen.
So, dann schauen wir mal. Ich habe gesehen, das ist eine übersprungen. Die haben wir schon behandelt. Das ist sehr gut.
Dein absoluter Lieblingsmoment beim FCB ist?
Ja, das ist schon möglich zu sagen. Hey, ich kann es wirklich nicht sagen, weil eben, wenn ich die ganzen Jahre durchgegangen, sind es einfach zu viel. Es ist der Moment von der ersten Finalissima, es ist ein Moment vom Goal gegen Manuel Neuer mit Bayern, es sind aber auch die Geschichten nebendran, wo wir Reisen hatten mit Kollegen. Ich meine, im einen Trainingslager haben wir die Zimmer von unserem Trainerstaff verwüstet. Oder wir haben gesagt, wir haben Geburtstag, wir wollen ihnen etwas aufs Zimmer tun. Fink nicht, aber allen anderen.
Sehr gut.
Nein, wirklich, es ist, wir haben Tränen gelacht im Training. Nachher sicher auch, wo meine Frau gesagt hat, dass sie schwanger ist mit dem Zwilling. Das war eigentlich direkt nach einem der letzten Europa League-Quali-Spiele hier unten. Sind zu viele Momente. Den Fanmarsch haben wir besprochen. Ich vergesse es, sind zu viele.
Das ist auch noch eine schöne Schlussfrage sozusagen. Mit welchem Spieler wärst du gerne mal zusammen auf dem Platz gestanden?
Im gleichen Team, oder?
Im gleichen Team.
Im gleichen Team wahrscheinlich ist es gemeint. Ja, ehrlicherweise gibt es schon auch mehrere. Was ich sehr cool gefunden hätte, wäre mit dem Ronaldo, mit dem Brasilianer. natürlich auch, sage ich, die Spieler von meiner Generation, die halt einfach mehr Talent bekommen haben, als sie es verdient haben, wie Messi, wie Cristiano. Nein, sorry,
das ist
mega unfair. Ich meine, ich habe gegen Philipp Lahm gespielt und ich habe mir gedacht, wie kann das sein, dass du einfach keine Fehler machst die ganze Zeit? Und zwar nie. Also weißt du, nicht irgendwie in dem Niveau, sondern einfach immer. Und ich dachte wie so, es gibt wirklich viele, die einfach unglaublich beschenkt worden sind im Fußballerischen. Und dann musst du sagen, hey, Hut ab.
Gut, wir sind am Ende der Episode. Es ist zu schnell gegangen, die ganze Folge, obwohl wir schon dick überzogen haben. Aber zuerst zu dir, Simon. Messi, schön, dass du heute dabei warst.
Hey, danke auch. Danke dir, Wally.
Danke.
Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, es gibt so viele Themen. Wirklich. Wir könnten wahrscheinlich etwa 3 Podcasts machen.
Ja, aber du, er ist ja noch eine Zeit bei uns.
Und ich glaube, wir müssen wirklich nochmal eine Folge 2 machen.
Ja, ganz sicher.
Aber danke vielmals.
Grosses Messi gut natürlich auch an dich, Benni. Schön, dass du da noch einen zweiten Besuch bei uns hast einrichten können.
Sehr gern, danke.
Und eben, dir, Wally, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, uns und den Fans daheim ein bisschen mehr über dich, deine Rolle bei uns im Club und natürlich eben auch über deine Karriere noch ein bisschen mehr erzählt hast. Ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal gewesen, dass du bei uns
warst. Ja, sehr gerne, jederzeit. Ja, danke vielmals.
Sehr gerne. Als allerletztes, grösste Messi geht an die Leute daheim. Der Podcast ist jetzt schon über ein halbes Jahr alt. Das ist die 10. Episode. Rund eine Viertelmillion Klicks haben wir können verzeichnen über alle Folgen zusammen. Es macht einfach riesen Spass und ja, ohne unsere Community, unsere Fans, wäre der Podcast so gar nicht möglich. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge vom 1893 Podcast, präsentiert von Feldschlössli. Macht's gut und ciao zusammen.
Das ist unser Club, wir genießen die Momente. Geschichten werden geschrieben und verheben dann unendlich. Titel und Kapitel und es ist selbstverständlich. Alles, was man will, ist